Moin Moin und hallo, euer Ultra vom Spielemagazin Podcast Time. Wir hatten schon lange keinen mehr, aber heute haben wir wieder einen exklusiv für euch und begrüße ich ganz herzlich meine Mitredakteure. Hallo zusammen, na, wie geht es euch?
Hallo.
Hi. Hallo.
Und gut. Hallo.
So, ja, lang ist's her. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwann im August, wo wir es geschafft haben und jetzt irgendwie sehr viel zu tun gehabt. Und heute kommen wir eigentlich wieder dazu, einen neuen Podcast aufzunehmen. Und wir hatten ja einiges an Themen. Was nicht aufgeschoben ist, ist ja auch nicht aufgehoben. Und ja, lass uns mal gleich mal mit dem Thema Borderlands 2 starten. Da hat sich der Mako drüber schlau gemacht. Also, was hast du dir denn schon angeschaut in diesem neuen, verbesserten Borderlands? Was ist neu? Was ist besser? Was ist schlechter? Erzähl uns mal was darüber.
Ja, neu und besser ist eigentlich genau die Stichworte. Für alle, die den ersten Teil nicht gespielt haben, Borderlands ist sowas wie Diablo, nur als Ego-Shooter. Schließe ich mit einer Gruppe von Freunden zusammen und metzelt dann die Gegnerhorden nieder mit ein paar kleinen Quests und sammelt dann zufallsgenerierte Waffen, mit denen ihr dann euren Charakter ausstatten könnt. Das ganze Spiel ist aufgebaut so in Cel-Shade-Grafik, nutzt die Unreal 3 Engine. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Hab aber auch gehört, dass es nicht jedermanns Sache ist, dieser Grafikstil. Mir persönlich gefällt er sehr, sehr gut. Zur Auswahl habt ihr eine von vier Klassen, ähnlich wie im ersten Teil. Vorher war das der Soldat, das ist das Kommando, das ist auch die Klasse, die ich spiele. Die kann zum Beispiel ein kleines Maschinengewehr aufbauen, so ein Turret, was euch dann im Kampf unterstützt gegen die Gegner. Außerdem gibt es noch den Gunserker, das ist sowas wie ein Tank. Assassin und Siren gibt es auch noch. Aber ich habe mich jetzt halt hier auf dieses Kommando konzentriert mit dem Turret. Die Story hört da auf, wo sie fängt da an, wo sie im ersten Teil aufgehört hat. Das heißt, ihr begebt euch wieder nach Pandora und ihr seid sogenannte Vault Hunter. Und euer Ziel ist es jetzt, den bösen Handsome Jack zu besiegen, der die armen, freien Leute von Pandora ausbeuten möchte und auch versklaven möchte, um wichtige Erze zu sammeln. Das Spiel macht super viel Spaß. Für alle, die diesen Sammeltrieb haben in Videospielen, Adventuren, das ist genau das Richtige, weil hinter jedem Gegner kann sich eine neue Waffe befinden, die sich wirklich lohnt, auch zu benutzen. Und mir gefällt es richtig gut. Besser als der erste Teil. Es ist einfacher aufgebaut. Natürlich gibt es noch so im Menü so ein paar Mängel zurechtzufinden. Aber im Großen und Ganzen haben sie da nochmal einiges verbessert. Ich weiß nicht, wer hat von euch den ersten Teil gespielt?
Ich habe ihn gespielt.
Ich auch.
Ich habe gehört, er war langweilig und habe es gelassen.
Okay. Nö, ich hab's mir mal für 5€ mal bei Steam mal gekauft, wo an dem Wochenende, wo es günstig war, hab gedacht, komm, für 5€ kannst du nichts falsch machen und ich war wirklich 20 Stunden relativ gut unterhalten und dann hat mir es überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, weil es mir dann echt nur noch öde geworden ist, weil alles so zu monoton geworden ist, dass die Quests sich nicht abgewechselt haben, dass du eigentlich die Waffen, die du bekommst, immer nur nominal besser sind und einfach dann auch keinen Spaß mehr gemacht haben und so habe ich dann irgendwann aufgehört, weiterzumachen.
Das ist im zweiten
also wir
Teil
zocken das, wir zocken das im Koop zu viert eigentlich immer. Alleine habe ich es bis jetzt noch nicht gespielt, aber wir zocken das immer zu viert. Abends genau. Immer, das ist ganz witzig.
Das ist erste auch jetzt. Meine Empfehlung, das dann im Koop zu spielen, weil so ist es erstmal lange nicht so schnell eintönig während. Außerdem sind die Bereiche jetzt wesentlich abwechslungsreicher als im ersten. Im ersten hatte man ja fast nur diese einödige Landschaft. Jetzt hat man Schnee, Wüste, Oasen. Das ist schon ganz nett. Außerdem ist die Story wieder richtig gut gemacht mit ihren Charakteren. Man möchte doch schon wissen, wie es weitergeht. Durchgespielt habe ich es noch nicht. Ich bin auch gerade erstmal so 15 Stunden am Spielen. Aber noch hat mich der Reiz, es weiterzuspielen, nicht losgelassen.
Ich fand's beim ersten Teil stellenweise, also wenn du es alleine gespielt hast, manchmal richtig, richtig unfair, weil du entweder ziemlich hohe Spawnrate hattest oder dass da wirklich ein dicker Boss, wirklich ein wirklich richtig dicker Boss, der eigentlich noch gar nicht auf deinem Level ist, den du aber killen solltest, dir im Gebiet vor die Nase gesetzt worden ist. So, du hast da wirklich Ewigkeiten, bist du dagegen angeweibt, bis du dann irgendwie doch dann mal gelegt hattest. Hast du diese Effekte auch wieder, auch in Borderlands 2 gehabt, dass du irgendwo gemerkt hast, oh, da ist aber etwas unfair, da komme ich jetzt nicht wirklich so weiter, muss erstmal drum rum arbeiten?
Zu Anfang war es schon ein wenig so. Aber dadurch, dass man in der Gruppe arbeitet, ist das natürlich auch ein bisschen ausgeglichen. Außerdem versuchen wir jede Quest zu machen und dadurch ist man dann doch auf einem Niveau, wo das Spiel ein bisschen einfacher wird, aber nicht zu einfach. Das heißt, man stirbt auch noch regelmäßig und der Schwierigkeitsgrad ist so, wie er ist, genau richtig, finde ich.
Wie sieht es eigentlich mit dem Humor aus? Ich fand, beim ersten Teil, da hatten sie sehr viele witzige Ideen drin, auch so ein paar schöne Gags, vor allem halt die Roboter, die hatten ja immer so die Atmosphäre aufgelockert. Haben die auch im zweiten Teil jetzt wieder so einen speziellen, ja, soll man sagen, ja.
Also Claptrap ist wieder mit am Start, der kleine witzige Roboter, der auch für ausreichend Humor sorgt, aber auch alle Charaktere sind halt wirklich von der dicken Mechanikerin bis zum irren kleinen Mädchen ist alles dabei und auch sehr lustig, ja.
Also
das Spiel nimmt sich selber nicht zu ernst.
Kommt auch wieder diese Western-Atmosphäre auch wieder so ein bisschen raus?
Ja. Im Prinzip ist es wirklich wie der erste Teil, nur größer, besser, schöner und witziger. Also von mir eine klare Kaufempfehlung.
Ich glaube, dann würde ich mal fast wieder warten, bis das Spiel mal bei Steam wieder für ein paar Euro an dem Wochenende rausgehauen wird. Okay, das wird jetzt nicht so schnell passieren, ist ja noch so gesehen ja relativ neu. Und dann vielleicht mal zuschlagen, es mal antesten, wenn du sagst, es taucht was.
Auf jeden Fall, und da werden ja auch noch weiterhin Add-ons rauskommen wie beim ersten Teil. Und es lohnt sich. Lohnt sich auch schon jetzt zu holen für Leute, die Fan des Genres sind.
So, gerade mal die Frage vom Waffenarsenal, wurde das jetzt großartig erweitert zum ersten Teil? Beim ersten Teil hast du ja ganz klar auch Snipergewehr, Assault Rifles, hattest auch so Plasma Guns und Raketenwerfer. Wurde das noch irgendwie erweitert?
Jein. Also es sind wieder diese Bazillionen Waffen. Es gibt die Kategorien sind die gleichen, aber die Möglichkeiten sind halt noch viel mehr geworden. Ja, jede Waffe sieht anders aus. Eigentlich braucht man ja auch gar nicht mehr Waffen. Die Kategorien, wieder Submachine Gun, Pistole, eigentlich sind sogar noch weniger geworden. Es wird zwischen den Pistolen nicht mehr unterschieden zwischen so Magnum-Art-Waffen und Halbautomatik, sondern das ist wieder eine Kategorie. Die Kategorien sind weniger geworden, aber die Möglichkeiten viel, viel mehr.
Ja, solange du halt. Ich meine, du könntest auch hier auch Waffen wieder zusammen auseinandernehmen und wieder zusammenbasteln, ne?
Nein. Also zumindest bin ich noch nicht so weit.
Vielleicht schmeiße ich es jetzt auch hier gerade irgendwie mit was anderem durcheinander, aber ich meinte, da könnte man auch Waffen zusammenbasteln, so wie man sie gebraucht hat, dass man irgendwie was zusammenbauen konnte, oder Franzi? War da was im ersten Teil, ne?
Also soweit ich mich erinnern kann, nicht, nee. Ich glaube, das verwechselst du jetzt gerade.
Das kann sein.
Ich erinnere mich ein bisschen an Torchlight, aber...
Es gab einfach gerade so viele.
Aber es kann ja noch kommen.
Es gab einen Haufen Waffen. Es gibt tausende von Waffen in Borderlands, aber dass man da jetzt sich selbst was zusammenwursteln könnte, kann sein, dass ich das... Also vielleicht bin ich auch wirklich auch noch nicht so weit, aber in Borderlands 1 kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, nein.
Vielleicht muss ich mal wieder reingucken. Ich habe da noch irgendwas so in meinem Gehirn gehabt.
Macht Spaß. Jede Waffe ist anders. Jede Waffe fühlt sich anders an.
Sehr schön. Ja, vor allem gibt es halt auch total viele. Also das ist das, was ich im ersten Teil so toll finde. Dass es halt ein riesen Arsenal an Waffen gibt. Das im Prinzip, das, oh Gott, wenn du einen kaputt schießt, dann kommt immer eine andere Waffe. Also das gefällt mir halt ganz gut.
Ja, du hast nie genug Platz im Rucksack, um wirklich alle mitzunehmen.
Das stimmt.
Ja, Item Management ist in dem Spiel ein bisschen besser geworden, aber immer noch sehr schwer. Aber es ist halt auch ein Ego-Shooter und kein Top-Down-Spiel.
Gut, haben wir noch was zu Borderlands 2 zu erzählen? Aktuell?
Von meiner Seite nicht. Kauft euch das Spiel. Gutes Spiel.
Ja. Schaut mal regelmäßig bei Steam rein, wenn es mal runtergesetzt ist, dann tut es auch nicht weh, falls es euch doch nicht gefallen sollte.
Naja, ich finde bei Borderlands ich finde irgendwie Borderlands ist so ein richtiges Core-Game irgendwie. Also es gibt halt Leute, die hassen es und die mögen es. Also ich kann da zum Beispiel gar nichts mit anfangen.
Ja, das spaltet, das stimmt.
Das ist halt eines der wenigen Spiele, die ich halt auch als Core-Games so bezeichnen kann halt. Finde ich ziemlich krass.
Also ich habe bis jetzt nur Gutes gehört von dem zweiten Teil. Jeder, der von meinen Gamer-Freunden, der das erste gespielt hat und jetzt auch das zweite spielt, die sind eigentlich alle so begeistert davon. Also von daher. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich bin mit anderen im Moment beschäftigt, aber das kommt sicherlich auch noch.
Ja, du bist noch mit anderen beschäftigt. Ich glaube, du bist nur mit einem beschäftigt, aber da kommen wir später ja drauf.
Stimmt.
Ja, als nächstes Thema hier auf der schlauen Liste habe ich hier Dota 2. Der Manuel ist in der Beta. Das ist ja immer noch Beta, ne?
Ja, man muss es quasi schon fast Open Beta nennen, weil Quasillionen Keys ausgeschüttet werden an diverse Leute. Dota 2, klar, Nachfolger von Defense of the Ancients 1, was damals ein Mod für Warcraft 3 war. Im Prinzip hat sich nicht viel geändert. Es ist eine schönere Map, auf der man spielt. Schönere Grafik, aber vom Gameplay her 1:1 das bekannte, bleib auf deiner Linie und versuch nicht zu sterben. Was bei Dota 2 mir persönlich ziemlich übel aufgestoßen ist, ist, dass die Community, die es spielt, regelrecht feindselig neuen Spielern gegenüber ist. Also man hat echt das Gefühl, du wirst jetzt in eine eingeschworene Gruppe reingeschmissen. Ich kam zum Beispiel von League of Legends. Das war das erste Spiel, was ich in der Richtung gespielt hat und wollte halt jetzt die Dota 2 Beta antesten und ich wurde halt von einem Kumpel da quasi reingezwungen, das zu spielen. Und die ersten 20 Matches musste ich mich wirklich durchquälen, weil man ständig als Noob, als unfähiger Idiot oder irgendwas auf Russisch beschimpft wird. Und also die ersten 20 Spiele sind nicht schön. Wenn man dann endlich seine Helden gefunden hat, die man gerne spielt, fängt es auch an, Spaß zu machen. Aber Community bleibt trotzdem ziemlich eigen und sehr elitär.
Kann ich da kurz einsteigen?
Ja, bitte.
Das liegt daran, dass die richtige Dota-Jugend von früher gibt es ja im Grunde nicht mehr. Und wenn es noch welche gibt, die haben halt dann LOL gespielt, ja, also League of Legends. Und bei League of Legends, die ganzen Leute sind halt viele drüber gegangen auch zu Dota, zur Beta. Und bei League of Legends sind 80% zwischen 13 und 15. Dementsprechend ist halt leider auch das Niveau und deswegen kommt es auch zustande, dass es bei Dota halt so ist.
Ja,
ziemlich sinnlos ist und scheiße ist, weil irgendwo, weiß nicht, wenn man halt irgendwo älter ist, muss man sich dann nicht von irgendeinem 14-Jährigen halt voll labern lassen. Wegen nichts. Ja. Und das ist halt echt assi.
Erstens das und zweitens finde ich, dass, wie soll ich sagen, ich mit LOL angefangen habe, war das eine nette Erfahrung. League of Legends war damals noch ein neues Spiel, gerade rausgekommen und, weißt du, jeder hat jedem geholfen, man hat Empfehlungen bekommen für Items oder Sachen wurden mal erklärt und es wurden nicht einfach zwei Buchstaben in den Chat reingeschrieben und dann musste man wissen, was diese zwei Buchstaben sind, so wie es bei Dota momentan ist. Und auch, wenn man sich bei Dota nicht auskennt, mit dem ersten Dota, hat man keine Ahnung, was man eigentlich machen soll. Die Items werden nicht wirklich erklärt. Bei League of Legends gab es zum Beispiel die Filterfunktion, wenn man Stärke-Attribute gesucht hat, konnte man oben Stärke eingeben und dann wurden einem alle Stärke-Attribute-Items aufgelistet. Hier ist es total anders, hier sind einfach vier willkürliche Tabs gemacht, die man sich durchklicken muss. Finde ich nicht so toll, gerade für Anfänger. Oder die Helden, die einfach, wo man nur 20 Sekunden Zeit hat, um sich einen Held auszusuchen. Manchmal nur aus drei Helden, wo man keinen von den drei kennt. Also das Spiel Dota 2 richtet sich wirklich an Hardcore-Gamer und ist deswegen auch nicht sehr einsteigerfreundlich. Es soll das Spiel jetzt nicht schlecht machen, das Spiel macht Spaß, wenn man soweit ist und ist auch super inszeniert. regelmäßig gepatcht, ist halt noch die Beta. Aber es hat so einen bitteren Beigeschmack, finde ich.
Darf ich da mal gerade mal reinhaken bei zwei Punkten?
Ja.
Du sagtest hier, da schreibt dann jemand zwei Buchstaben in den Chat. Was meinst du damit? Sind zum Beispiel ML, damit du, und da musst du wissen, dass es hier Midlane gemeint ist, oder um was geht's da genau?
Ja,
oder?
Zum Beispiel, wenn irgendjemand schreibt Wild, ML oder Top oder Bot rein. Und man weiß nicht, will er jetzt auf die Bottomline gehen? Hat er vor zwei Sekunden irgendwo ein Bacon hingemacht, dass man weiß, er soll da hingehen? Oder, ja, es wird einfach nicht viel erklärt. Die Leute gehen davon aus, dass man das komplette Vokabular eines Dota-Spielers in- und auswendig kennt. Am Anfang habe ich ewig lang drüber gerätselt, was SS heißt. Bei League of Legends schreibt man noch Miss, also das komplette M-I-S-S rein. Da hieß auf einmal nur noch SS. Ich habe gedacht, soll ich jetzt Blitzkrieg machen oder was?
Also, gut, aber inzwischen ist es bei LoL halt auch so, also es ist halt komplett übergenommen.
Ja, die drei Spiele schenken sich nichts. Dota 1, LoL und Dota 2 ist im Prinzip ein und dasselbe Spiel mit kleinen Announcen, die verändert wurden. Ja. Ich habe alle Helden, die ich bei LoL bisher gespielt hatte, habe ich bei Dota wiedergefunden, weil sie halt von Dota 1 abgekupfert waren. Ja. Ich habe meinen Garen wiedergefunden, habe meinen Spin for the Win machen können. Ich habe meinen Paladin, mit dem mache ich momentan die besten Runs, auch wenn sie noch negativ sind, aber es sind trotzdem super Runs. Und das ist echt nur noch eine Glaubensfrage. Will man Dota-Anhänger sein oder will man League of Legends-Anhänger sein?
Aber ich, mal ganz ehrlich, ich glaube eher, das Ding kommt noch viel tiefer. Wenn du sagst, ja, das ist ja eine Warcraft 3-Mod. Und schon damals, wo ich hier Warcraft 3 in der Ladder gespielt habe, hast du genau auch so dieses elitäre Ladder-Geblubber gehabt im Chat, wenn du so 3-on-3 gespielt hast oder 2-on-2. Da hast du auch genau dieselbe Scheiße miterlebt. Und die Leute kommen ja aus dem Genre, die hast du auch noch im StarCraft so drin sitzen. Und diese E-Sports-Pro-Genöle, was du so in den Chat hast, das ist überall eigentlich gerade so mein Empfinden. Und
ja,
das ist nicht schön.
Aber du hattest da zum Beispiel bei LoL, gab es eine Art Filterfunktion, die dich nie mit so High-Level-Playern zusammengeschmissen hat. Bei Dota wirst du zusammengewürfelt, egal mit wem.
Also, das ist scheiße.
Kann das vielleicht daran liegen, dass es noch in der Beta so ist, oder soll das auch so bleiben?
Bisher kann man nicht davon reden, dass die sehr, sehr viel preisgeben, wie es dann im Endeffekt sein wird. Aber es ist momentan so, man rankt, also man kriegt außerhalb eines Spiels, gibt man seinen Rang und wird trotzdem mit anderen Rängen zusammengeschmissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch geändert wird, weil es wäre eine Kleinigkeit, das jetzt schon zu ändern.
Okay. Also bei mir ist es so, ich habe bisher nur Dota 1 gespielt. Diese ganzen Ableger hier, Knights of, was gibt's da noch? Ist an mir vorübergegangen.
Heroes of Midas und so.
Genau, wurde dazu überredet, oder ich wurde versucht zu überreden, jetzt auch League of Legends zu spielen, bin aber auch nicht dazu gekommen. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich mich nochmal zurück an die Materie begeben sollte, jetzt Dota 2 zu spielen?
Also, was sie gut machen, was sie wirklich gut machen, ist die Technik momentan. Zum Beispiel gab es ein Halloween-Update, was einen komplett neuen Spielmodi reingeführt hat, wo man den Mega-Mob über die Karte läuft und Süßigkeiten sammelt, die man am Ende verprügelt. Das ist schon witzig zu machen und auch die ganze Abstimmung im Spiel. Also es gibt zum Beispiel x-tausend Soundfiles von den verschiedenen Helden. Also zum Beispiel gibt es den Windrunner, das ist ein weiblicher Held, der ist rothaarig und die macht als Ginger-Witze. Oder es gibt einen, der sieht aus wie Diablo und wenn man dem ein spezielles Item in die Hand drückt, sagt er, oh, endlich mein Stab. Das ist so komisch, super atmosphärisch. Das Spiel an sich ist wirklich sehr gut programmiert, sehr gut gemacht, ist umfangreich wie noch was. Aber wenn es dann ans Matchmaking geht und wenn es an die Mitspieler geht, die da mit rumlaufen, dann ja, kackt es einfach an.
Also ich habe Dota 1 richtig genördet und das war ja, wie du sagtest, die Dotas unterscheiden, also die verschiedenen Ableger unterscheiden sich nicht so in Sachen Helden. Wie ist das denn jetzt? Das Spiel ist ja jetzt nicht mit Blizzard-Charakteren.
Also es ist zwar nicht die Blizzard-Charaktere, aber die sehen aus wie Blizzard-Charaktere. Okay. Also mein Paladin, der sieht aus wie aus World of Warcraft rausgeschnitzt. Nur halt, dass er anstatt einen viereckigen Hammer hat er einen leicht geformten, runden Hammer. Mhm. Sowas zum Beispiel.
Konntest du den so ein bisschen aussuchen, wie der aussieht, oder sind die komplett vorgefertigt?
Das wird Micropayment dann gemacht werden. Also man kann seinen Helden customisieren, aber das kostet dann halt Geld. So an und für sich hat man keine Möglichkeit, darauf einzugreifen, wie sein Held aussieht oder was er für Spells hat oder Special Items. Gibt's selten. Es gibt, nach dem Spiel gibt's einen Drop. Meistens einen Drop. Aber der ist dann auch nicht für einen selbst. Der ist meistens für andere Leute, die halt besser waren wie einer. Und das ist dann eine spezielle Axt, die halt anders aussieht wie eine andere Axt, aber im Prinzip macht sie das Gleiche. So Sachen halt.
Also und kein unfairer Vorteil für Spieler, die irgendwie dann doch nochmal ein bisschen Geld reinstecken.
Ja, genau. Aber das größte Problem bei diesem Geld reinstecken finde ich dann, dass es ja verschiedene Spielmodi gibt. Zum Beispiel All-Pick, Random-Pick, Single-Draft und Captain-Mode. Mhm. Weiß ich, gab es die in Teil 1 auch schon?
Ja.
Und da finde ich es halt problematisch, weil ich kaufe für meinen Helden und wenn ich dann nur Single-Pick-Games spiele, muss ich Glück haben, dass zwischen den drei Helden, die mir da ausgesucht werden, dass meiner dabei ist.
Ja.
Wenn man All-Pick spielt, also aus allen Helden gehen kann, hat man meistens das Problem, dass man gegen Leute mit ihren Lieblingscharakteren halt spielt, was All-Pick auch sein soll. Dann halt kein grünen Zweig kommt eigentlich. Daher. Also das Matchmaking gefällt mir einfach überhaupt nicht. Es war bei League of Legends war das viel schöner und auch angenehmer geregelt. Und, apropos angenehmer. Eins rechne ich Dota 2 sehr, sehr mies an. Und zwar ist das die Perspektive. Man hängt so nah auf seinem Helden dran. Es ist total unangenehm, über die Karte zu laufen, weil man ständig nur 2 Meter vor und 5 Meter hinter den Helden klicken kann. Das ist, ich fühle mich da wie in ein Gefängnis reingezwängt, weil bei League of Legends konnte ich auf meinen Helden rechts klicken, dass der verfolgt wird. Konnte dann einfach rechts vor ihn klicken, dass er in die Richtung läuft. Dann habe ich einfach rechts weitergeklickt und das hat funktioniert. Geht zum Beispiel bei Dota 2 nicht. Man verliert sehr schnell die Übersicht, weil einfach das Sichtfenster viel zu klein ist. Kann ich weiter rauszoomen. Reinzoomen bringt nichts. Weiß nicht, wie, ob das damals bei Dota 1 auch schon war, aber das ist auch so.
Gut, aber das ist ich finde es halt bei LoL auch stellenweise noch ein bisschen zu nah eigentlich. Also eigentlich könnte ich da auch mal ein bisschen weiter rauszoomen. Ich würde, das fände ich auch schöner.
Und bei Dota 2 bist du noch näher dran wie bei LoL.
Das ist ja echt scheiße, weil im Teamfight siehst du zwar dann die Charaktere vielleicht besser, aber du hast halt keinen Überblick, wenn halt irgendjemand von einer anderen Lane kommt.
Genau, oder von hinten oder von der Seite.
Ja, halt mies. Und? Aber was ich gut finde bei Dota 2, ist, du hast doch jetzt so ein Item-Menschen, oder? Dass dir die Items direkt bringt. Das heißt, du musst in die Backgame.
Ja, der Esel.
Ja, das finde ich halt sowas finde ich halt cool, weißt du?
Der Esel ist eine ziemlich coole Möglichkeit, seine Lane zu halten. Weil der wird halt vor und zurückgeschickt, der braucht halt seine Zeit und bringt dir halt die Items.
Also ähnlich wie das Hühnchen im ersten Teil.
Ja, und wenn das gegnerische Team deinen Esel killt, dann kriegen die ziemlich viel Geld und deine Items sind futsch, bis der Esel wieder auftaucht. Also man muss schon aufpassen, was man mit dem Esel macht, aber sehr gute Neuerung. Also verbesserte Neuerung.
Jetzt steht ja eine riesen Community hinter League of Legends, so nach dem, was ich gehört habe. Wird es denn der League of Legends Killer werden?
Hat das Potenzial dazu, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, das wird eine Glaubensfrage sein. Weil es war ja damals schon so bei Heroes of New Earth und League of Legends, weil das die beiden Nachfolgerspiele zu Dota einfach waren. Da war es auch, spielst du Horn oder spielst du LoL? Wer einmal LoL spielt, spielt kein Horn. Oder wer einmal Horn spielt, spielt kein LoL. Das wird jetzt, denke ich mal, wieder so sein. Also die Leute, die sich mit LoL zurechtfinden und dann in Dota reingehen, Dota 2 meine ich, die werden sofort denken, ach du Scheiße, was geht denn hier? Die werden dann schnell wieder zurück zu LoL gehen. Und die Leute, die Dota 1 jetzt noch aktiv spielen und dann halt Dota 2 sehen, die werden sich sofort zurechtfinden. Die werden, ja, die werden Valve dafür danken, dass sie das Spiel gemacht haben.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass LOL nicht vertrieben wird durch Dota. Ja. Ich denke einfach, dass Dota 2 ein bisschen zu spät kommt und auch die ganze Beta-Sache. Also Anfang des Jahres hieß es, es kommt dann im Sommer halt die Beta raus, die Close-Beta, und dann geht es halt gleich los und es wird kostenlos. Und da haben sich alle gefreut. Und jetzt ist es inzwischen so, dass ich so ein Gefühl habe wie, ja, who cares? Weißt du, so, es zieht sich halt jetzt noch hin, Anfang des Jahres soll es dann wahrscheinlich spielbar sein für alle, kostenlos, und das, was man kaufen kann, ist halt bloß hier Skins, ne, oder so.
Ja.
Oder Kleidungsstücke. Und ja, also gerade jetzt nach der letzten Weltmeisterschaft bei LOL, die halt übelst krass geguckt wurde und ziemlich mächtig promotet wurde, das ist halt einfach riesengroß geworden. Und ich denke, dass da kein Dota rankommen wird.
Oh, es gibt ja auch Koexistenzen, weil wenn du das über Steam bekommst, wenn es von Valve ist, warum nicht? Wenn du es einfach so runterladen kannst und auch mal so reinschnuppern. Es gibt ja bestimmt Leute, die regelmäßig den Steam-Shop mal durchklicken und sehen, ach, hier umsonst, alles klar, runterladen, anzocken und dann dabei bleiben oder nicht. So bin ich auch zu LOL gekommen.
das schon. Aber die Sache, du wirst halt nie groß halt Spieler, die LOL spielen, Level 30 sind, mehrere Chars sich gekauft haben und so, werden dann nicht zu Dota gehen. Das glaube ich nicht. Weißt du, du startest ja wieder von Null bei einem ziemlich identischen Spiel.
Du kriegst ja nicht von Dota durchs lange Spielen. Ja. Du hast ja, du kannst das ja Monate spielen und hast trotzdem noch die gleichen Probleme wie ein Anfänger. Wenn das Spiel startet, startest du mit einem Level 1 Charakter.
Ja.
Bei LOL hast du es ja, dass du zumindest die, wie heißt es, die Runen und so mit minimalen Verbesserungen hast. Und dadurch, dass du halt bei Dota das Matchmaking hast, was nicht auf das Level aufpasst, kannst du halt sowas nicht einbauen. Du hast zwar dann Spieler, die erfahren sind und Noobs im gleichen Team, aber du kannst halt keine Spieler, die erfahren sind, mit besseren Helden da reinschicken, weil das wäre dann absoluter Overkill. Geht halt nur bei LOL mit dem Matchmaking, was auf das Level aufpasst und was dann mit den Attributen, mit den Minimalverbesserungen gilt.
Okay, dann kann man mal sagen, man könnte gespannt sein. Es ist ja, ja ein weit verbreitetes Phänomen, wenn irgendwo etwas Neues rauskommt, fängst du immer ja von Null an. Damit müssen die Leute leben, wenn sie mal reingucken wollen. Aber ja, wenn es wirklich so eine Glaubensfrage ist, dann wird sich das relativ schnell relativieren. Das hat sich bisher immer so gezeigt. Ob es da Koexistenzen gibt oder ob halt ein Spiel komplett ausstirbt und das andere halt nach wie vor gepusht wird. Aber das wird man sehen. Wenn es genug Fans gibt, die noch vom ersten Teil dann wechseln möchten oder es halt mitspielen, dann wird es auch seine Daseinsberechtigung haben. Es muss aber erstmal offiziell rauskommen. Aber wenn jetzt die Open Beta so ist, dann heißt es ja, dann wird es ja demnächst dann auch mal wohl einen Release geben, oder?
Hoffentlich. Eins habe ich aber noch. Und zwar ist... Bei meinen ersten Spielen ist mir so negativ aufgefallen, dass so gut wie jeder Held in Dota 2 hat einen Stun. Also so gut wie jeder Held kann einfach einen gegnerischen Held auf dem Boden festnageln. Weiß nicht mehr, wie das bei LOL war, aber so negativ ist mir das bei LOL nie aufgefallen.
Nee, es gibt halt, du hast halt eigentlich viel mehr gemischt bei LOL. Ich meine, wir sind genau bei 100, 104 Chars, die es insgesamt gibt. Und jeder kann halt wirklich was anderes. Und es gibt halt 20 Leute, die können stunnen. Es gibt 20 Leute, die können bloß festhalten. Du kannst ja trotzdem noch irgendwie halt schießen oder so.
Bei Dota
besser aufgeteilt.
Bei Dota 2 kommt es mir einfach so vor, als wäre das der Fernkämpfer, der Speller, der Tank und der Damage Dealer. Und die haben einfach die gleichen Skills, nur halt ein bisschen anders gemodelt. Also,
okay.
Das ist noch was mir sehr negativ aufgefallen ist, dass wirklich die Helden sich alle sehr ähnlich spielen, weil jeder hat einen Stun, jeder hat ein Damage Spell. Jeder hat seine Ulti und jeder hat was Passives. Gut wie jeder. Ja. Aber guckt mal rein, vielleicht gefällt es euch ja. Ansonsten spielt LOL.
Ja, schönes Abschlusswort, muss ich sagen. Gut, nächstes Thema, dann bleiben wir mal so auch so ein bisschen in der Ecke, was Rollenspiele anbetrifft. Ja, Myth of Pandaria. WoW. Ja. Sag mal, Marco, spielst du es noch aktuell?
Nee, auch gar nicht wirklich mehr interessiert an diesem Spiel. Allein aus Zeitgründen und Jetzt wollte ich doch mal den Cut machen.
Okay, nee, ich hab's, ich hab jetzt ja weitergemacht, ich habe mir die Erweiterung Mist of Pandaria gekauft. Ich spiel's jetzt ja auch schon sehr aktiv, gerade im Moment wieder, seit Release. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, ja, positiv gestimmt, nach wie vor. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir gar nicht. Da gehe ich jetzt auch ganz gerne in meinem, hier in meinem Part jetzt mit drauf ein. Ich muss gleich vorweg sagen, sie haben gelernt aus Kataklysm. Das finde ich sehr wichtig, dass sie was daraus gelernt haben und auch mitgekriegt haben, dass ihnen die Spieler auch abgehauen sind, weil einfach nur Kataklysm langweilig war und dass da auch viel, viel verbockt wurde. Und jetzt haben sie sich ein Herz gefasst und haben angefangen, wirklich mal sinnvolle Neuerungen zu machen. Also mein persönliches Empfinden von 85 auf 90 aufzulevelns mit seinem alten Char ist schön. Die neuen Gebiete sind toll, die Quests sind toll, sie haben sich auch endlich mal was einfallen lassen, dass es sich lohnt, aber ein Gebiet komplett durchzuquesten, weil wenn du was durchgequestet hast, dann bekommst du auch so eine Art Cinematic dann noch so zum Schluss, wo du dann zugucken kannst und dann weißt du, okay, ich habe das Gebiet echt komplett durchgemacht und ich habe das jetzt mal mit 3 oder 4 Gebieten habe ich jetzt mal komplett durchgequestet und mir dann angeguckt, was da am Schluss dann passiert. Einfach nur, weil ich neugierig war. Das fand ich nicht schlecht gelöst.
Aber das war doch bisher bei jedem Addon so ein bisschen so, dass es am Anfang gut war und dass es dann irgendwie abgeflacht hat. Okay, jetzt bei Burning Crusade nicht, aber danach
war es doch immer irgendwie... Ja, da komme ich jetzt ganz gerne gleich auch dann drauf. Das ist nämlich auch das, was mir jetzt so ein bisschen negativ auffällt. Weil früher hast du immer gesagt, ja okay, jetzt hast du irgendwie keinen Content mehr, wenn du jetzt 90 bist. Du kannst raiden gehen, du kannst PvP machen und du kannst deine Dailies machen. Und das war's auch schon, was du machen kannst. Also, oder du kannst halt twinken gehen. Und jetzt hatte ich Blizzard praktisch, haben sich gesagt, okay, der Spieler sagt, er will mehr Content, dann geben wir ihm mehr Content. Aber mehr Raids und mehr Innis, ja, können wir machen. Aber was machen wir? Wir geben ihm Dailies. Wir geben ihm viele, viele Ruffraktionen. Wir geben ihm viele, viele Dailies, dass er am Tag 3 Stunden nur mit Dailies machen beschäftigt ist, oh weil Gott. Er den Ruf braucht, um bei den Fraktionen sich dann schöne Items kaufen zu können. Aber nicht gegen Gold, sondern gegen Tapferkeits- und Gerechtigkeitspunkte. Und das ist so der beschissenste Fakt, den man sich hätte vorstellen
können. Das war ja schon früher echt nervig.
Ich erinnere mich gerne noch dran, diese Marken, wo du im Burning Crusade auf der Insel gesammelt hast, also da, wo hier die letzte Ini war. Also, du kannst dich da erinnern, hier mit Brutalus und Co.
Ja, Sonnenbrunnen, genau.
Du hast ja auch Dailies gemacht, hast du Marken bekommen und mit 60, 80 Marken konntest du dann ein Teil, was ungefähr so Black Temple Niveau hatte, dann kaufen. Und das war schon echt hart, weil da hast du auch lange Zeit rumgefarmt, hey, und warst du auch immer so 1-2 Stunden beschäftigt, bis du alle Dailies hattest. Und jetzt hast du das in Hardcore. Du hast x Fraktionen mit, und es kommen immer mehr Dailies hinzu, damit du von wohlwollend auf respektvoll, von respektvoll auf ehrfürchtig kommst. Und ein Char, 3 Stunden, alle Dailies zu machen. Und das kann's nicht sein. Und das finde ich auch echt beknackt. Und da hoffe ich und bete ich, dass sich Blizzard demnächst was einfallen lässt, um da mal irgendwie dieses Rufsystem mal anders abzudenken, weil du kommst zu gar nichts anderes mehr. Ich bin schon drüber so hingegangen, dass ich jetzt mit meinen beiden 90ern nur noch das Nötigste mache. Alles, was schnell geht, aber alles, was irgendwie länger dauert, also so Killquests mache ich schon gar nicht mehr, weil es sich einfach nicht lohnt. Es lohnt sich einfach nicht, weil du brauchst Ewigkeiten, um überhaupt... ja, so eine Killquest zu machen mit irgendwelchen Viechern, die so viel Life haben, dass du da nicht sie im Nu umhaust, sondern du hackst da ewig dran rum und dann brauchst du halt für eine Killquest alleine schon 10 Minuten und das ist einfach zu lang. Und dann und das hochgerechnet auf, sagen wir mal, 30 Dailies mit einem Char, 3 Stunden vorbei, dann lockst du dich mit dem nächsten ein, musst das nochmal machen, danach hast du keinen Bock mehr, dann lockst du gleich aus, da gehst du in keine Ini mehr, da gehst du in keinen Raid mehr. Da machst du kein PvP mehr, dann bist du fertig. Da hast du gedacht, okay, ich habe jetzt gearbeitet und das kann es nicht sein. Und darum, das ist, finde ich, gerade der größte Negativfaktor. Man hat es echt übertrieben. Hätten sie lieber irgendwie ein bisschen was anderes gemacht
bei den Dailies. Und das muss man machen, um wirklich weiterzukommen? Oder gibt es so, sag ich mal, für Casuals noch die Möglichkeit, ja, das so in abgestufter Weise zu machen und dann doch ein paar Innis zu gehen?
Eigentlich, also als Raider und als Indie-Spieler musst du es nicht unbedingt machen. Du kannst ja auch einfach auch nach wie vor in die Innis und in die in die Szenarien gehen und da praktisch Tapferkeitspunkte sammeln und Items sammeln, die droppen ja
aber dann genauso. Sagen die Leute, hier, besorgt ihr mal ordentliches Equip, farm doch mal ein bisschen, mach doch mal Dailies, oder?
Genau, das läuft darauf hinaus, weil du kriegst halt Item Level 463 kriegst du in den heroischen Inis und du brauchst ja ungefähr, um den ersten Raid zu spielen, sagt man, ja, du brauchst so ein Item Level von 460, 463 und selbst dann ist der Raid noch, knackig auf normal, aber machbar. Und deswegen sagt dir halt jeder, wenn du ambitioniert raiden willst und du willst da schnell durch, dann solltest du schon hier mindestens respektvoll beim Goldenen Lotus sein und du solltest schon bei den Shadowpan auch auf Wohlwollen sein, dass du dir schon die ersten krassen, epischen Items kaufen konntest. Also ich persönlich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich einfach noch nie der große Daily-Spieler war. Ich habe hier mich nur bei der Fraktion den Ackerbauern, weil du kannst jetzt ja auch, du hast jetzt ja ein Free-Farm in WoW. Und ich finde das witzig. Das hat mir echt Spaß gemacht, da ein bisschen Ackerbau zu betreiben, weil du kannst da halt echt coole Sachen für Kochkunst und für Schmiedekunst und so weiter kannst du da anbauen. Und das fand ich eine ziemlich coole Sache, deswegen habe ich mich zuerst drauf konzentriert und mich da auf ehrfürchtig hochgearbeitet, weil du hast da auch ein Ergebnis gesehen und das war auch nicht so zeitraubend. Aber weil hier Goldener Lotus oder Shadowpan oder so hochzuquesten, das fand ich so, oder das finde ich noch nach wie vor sehr ermüdend. Deswegen, ich habe eigentlich mir alles zusammengeschmiedet oder zusammengekauft, was ich an epischer Ausrüstung kriegen konnte. Das war mir dann in dem Moment scheißegal, weil ich es nicht einsehe, hier 3 Stunden, wenn ich abends weiß, ich kann 2 Stunden mal spielen und ich muss diese 2 Stunden nur in Dailies investieren, dann habe ich eigentlich gar keinen Bock, das zu tun, weil ich möchte ja auch was anderes machen.
Gibt es denn wieder so einen Raid-Browser, sag ich mal, wo man die Bosse in abgeschwächter Form besuchen kann, ohne wirklich das Mörder-Equip zu haben?
Ja, also du brauchst ja schon eine 460 ist es für die erste Raid-Ini und 470 für die zweite im LFR, um reinzukommen, aber da hast du wirklich auch die Bosse so als No-Brainer mit abgeschwächter Form, mit weniger Life, weniger Schaden wird ausgeteilt und ein paar Fähigkeiten fehlen.
Ja, okay, das war ja schon vorher recht lame eigentlich.
Aber da haben sie jetzt auch diese Scheiße reingebaut, wo schon bei Star Wars nicht funktioniert hat, dieses, wir teilen dir den Loot automatisch zu und das finde ich so beknackt. Und du kannst den Loot auch nicht handeln, du kriegst irgendeinen Schrott, den du schon 3-mal bekommen hast. Ich habe jetzt schon ein Trinket 3-mal bekommen, aber was anderes von dem Boss, was mich interessieren wird, habe ich noch nicht einmal gesehen. Und du kannst es auch nicht handeln. Wenn du sagst, hey, ich habe hier ein Trinket, welcher Tank braucht das? Dann kann ich es nicht mal dem Tank-Kollegen geben, weil der es noch nicht hat. Also da haben sie auch nicht so konsequent. Da haben sie dieses Bescheuerte von Star Wars einfach übernommen und es ist so widerlich. Und was sie, wo ich noch ein bisschen zwiegespalten ist, du kannst jetzt auch so Glücksmünzen sammeln und kannst jetzt praktisch die, wenn der Roll kommt, wenn der Boss liegt, dann geht ein zweites Lootfenster auf und dann kannst du praktisch deine Glücksmünze einsetzen und wenn du Glück hast, bekommst du dann noch ein weiteres Teil von dem Boss direkt zugewiesen. Also du hast jetzt zum Beispiel den ersten Boss gelegt, dann würfelst du drauf und entweder kriegst du Gold oder kriegst noch ein zweites Item zugewiesen von dem Boss.
Aber davon haben die anderen keinen Nachteil, wenn ich das einsetze, oder?
Nee, die anderen die sehen das nicht mal. Das kriegst du direkt zugewiesen und das geht auch im Normalmode, nicht nur im LFR. Das geht auch bei den Outdoor-Bossen, Galleon oder das Shard, geht's genauso. Ist halt, ja, ist nett, aber ich habe bisher noch nicht wirklich viel rausbekommen. Ich habe eigentlich bisher nur Glücksmünzen eingeliefert. Also ein Gildenkollege von mir hat, glaube ich, schon 9 Münzen eingesetzt und hat innerhalb dieser 9 Münzen hat er noch nicht ein Item bekommen.
Okay. Man kann auch nicht mehrere Münzen einsetzen, um die Chance zu erhöhen, oder?
Nee, immer nur eine Münze pro gefallenem Boss. Naja, also das ist so der größte Negativfaktor, der mir aufstößt, aber mal die neue Klasse raus zum Mönch. Also hier das neue Volk Pandaren und die neue Klasse Mönch finde ich sehr nett. Also das hat bisher immer, das sieht sehr fluffig aus, das sieht sehr rund aus. Die machen Spaß, das Stadtgebiet ist sehr schön gemacht und sehr stimmig. Und der Mönch spielt sich auch ziemlich cool. Also Gabriel, du hast ja mit mir zusammen ja das Stadtgebiet dir angeguckt. Du als Nicht-WoW-Spieler, wie hast du es empfunden, jetzt mal WoW zu spielen und auch dieses Stadtgebiet und diese Klasse mal anzutesten?
Grundsätzlich, dadurch, dass wir ja schon andere Spiele in der Richtung ja getestet hatten vorher, konnte ich mir halt einen guten Vergleich machen und es ist schon das Beste, was wir gespielt haben. Es hat Spaß gemacht, die Zeit rennt halt ohne Ende. Mit den Pandas, ich bin bin mir dann belauscht. Ich finde es halt ganz süß und so. Finde aber das wiederum zu niedlich. Weißt du, irgendwie, weiß ich nicht, ich finde halt krassere Monster irgendwie viel cooler als halt irgendwelche Pandas. Ist halt so. Das hat mich ein bisschen vielleicht gestört, aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Also kann ich nichts Negatives sagen.
Jo, also ich habe jetzt aber schon ein bisschen weitergespielt mit meinem Mönch und das ist echt smooth, muss ich sagen. Der levelt sich echt schön, so bisher. Und ich habe jetzt halt schon, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, ich bin noch nicht 90 mit dem Mönch, aber ich habe jetzt schon echt oft gehört, dass halt vor allem die Heiler und die Tanks, wenn du den Mönch als Tank oder als Heiler spielst, dass das ziemlich abgehen soll. Und von daher. Ja, ich lasse mich gerne überraschen, wenn ich jetzt weitermache. Also, so, bisher muss ich aber sagen, es gefällt mir besser als Cataclysm, das Add-on. Und unter der Prämisse, wenn noch ein bisschen was dran gemacht wird, vor allem speziell an diesem Rufsystem und auch noch regelmäßig neue Instanzen kommen und auch vor allem hier das mit dem Loot sich noch ein bisschen anpasst, dann glaube ich, dann wird das auch wieder sehr viele Spieler anlocken und auch bleiben lassen, dass sie weiterspielen und nicht erst hier den noch 2, 3 Monate spielen und dann sagen, okay, screw this shit, ich habe keinen Bock hier nur Dailies zu machen, Tag ein, Tag aus und dann mal ein bisschen raiden zu gehen, sondern ich möchte auch mal das machen, was mir Spaß macht und mal hier einen Tag PvP machen, einen Tag mal hier dingsen, dann ein bisschen twinken, dann wieder das machen und nicht, dass es in Arbeit und Stress ausartet, das darf nicht passieren.
Na, ich habe bloß mitgekriegt, dass halt, ich habe ja auch in meinem Freundeskreis viele WoW-Suchtis und ich weiß gar nicht, ich kenne mich halt nie so richtig aus, ne? Das ist halt alles gerade so ein bisschen laienhaft. Auf jeden Fall meinten die, dass das originale WoW und das erste Add-on richtig geil waren und danach hat es eigentlich immer mehr abgebaut. Und dass jetzt gerade so mit dem auf Pandaria, dass das irgendwie die halt gar nicht mehr so richtig reizt. Und zu lange eigentlich ziemlich viele, als ich das mitbekommen habe. Man mag mir das liegen.
Das liegt daran, dass damals noch ein anderer Chefentwickler am Ruder war. Das war ja der, oh, wie heißt er? Ich hab das Gesicht habe ich vor mir, aber der wurde abgezogen danach, nach Ende Burning Crusade und wurde zu dem neuen Geheimtitel, wo Blizzard gerade im Stillen entwickelt, was ja unter Projekt Titan läuft, abgezogen. Da wurde er ein neuer hingesetzt und seit der dran ist, macht er halt alles etwas anders. Und das gefällt den meisten Spielern nicht so. Und es ist halt auch mal ein bisschen schwer. Man kann immer sagen, früher war alles besser. Es gab auch bei Classic WoW waren Sachen drin, wo du dir heute noch einen Kopf langst dafür, weil sie einfach so schlecht waren. Bei Burning Crusade, das war, muss ich auch sagen, das war mir bisher immer noch mein allerliebstes Add-on, weil das war wirklich am besten und am stimmigsten. Weil es auch gerade diese Fehler von Classic WoW aufgehoben hat und verbessert hat. Und dann der Lich King hatte stark gestartet, hat dann stark nachgelassen und ist dann auch noch stärker ja, ins Nichts dann übergegangen. Und dann bei Cataclysm waren die Erwartungen zu hoch und das Addon war einfach zu schwach und das hat einfach nicht gezogen. Und deswegen muss ich sagen, wenn du so ein schlechtes Addon davor hattest, dann ist jetzt dieses Addon, also Myth of Pandaria, wieder eigentlich viel besser. Aber das ist halt klar, dass hier Leute, die sagen, Burning Crusade war das beste Addon ever. Das sage ich auch. Die werden jetzt auch sagen, was soll ich mit den Pandas? Damit kann ich echt nicht viel anfangen. Also es ist halt einfach nur ein Lückenfüller oder halt eine Erweiterung, wo sich halt viele gewünscht haben, weil sie es halt aus der Warcraft-Zeit kannten mit dem Pandaren Brewmaster, dass der halt damals im Warcraft halt so bekannt und witzig war. Und es wurde halt um eine Figur ein ganzes Addon drumherum gestrickt. Aber ja, es ist ein Addon. Lass es mal 1, 2 Jahre laufen, dann kommt wahrscheinlich wieder irgendwas anderes und dann wird's, wenn die Anzeichen, die man im Spiel schon gesehen hat, richtig gedeutet werden können, könnte es eventuell darauf hinauslaufen, dass es wieder was um die Burning Crusade, also um die Burning Legion gehen wird und dann wohl vielleicht wieder hier, was man im Burning Crusade, im zweiten Addon hatte, wohl im fünften Addon auch wieder eine Rolle spielen wird.
Okay.
Meinst du wirklich, das Spiel läuft noch 2 Jahre?
Oh, hallo? Solange das Spiel noch mindestens, sag ich mal, 3 bis 4 Millionen Leute spielen, ist das rentabel für Blizzard und die
Ja,
können ihre
genau das
Entwickler
meine
alles
ich ja.
zahlen.
Meinst du, die 3 bis 4 Millionen Leute sind wirklich noch 2 Jahre von dem, was du gerade geschildert hast, begeistert?
Denke ich auch.
Das kann passieren.
Ich denke schon.
Vor allem, du musst immer nur die Asiaten zum Beispiel sind da sehr, sehr treu, was das angeht. Sonst würden nicht noch Tausende oder ein paar Millionen Koreaner noch. Ja, die spielen auch Warcraft und die Chinesen spielen auch gerne Warcraft. Und solange das Spiel noch in neuen Ländern erscheint, wie Italien oder in Brasilien, wo halt so Wachstum, also in Brasilien speziell so ein Wachstumsmarkt ist, wo auch noch so eine Million Spieler gut dazukommen kann, wird das Spiel auch noch rentabel sein. Und ich sag mal ehrlich, Blizzard wird dieses Spiel entweder dann abschalten, wenn es wirklich nicht mehr rentabel ist, oder wenn ein neues Spiel rauskommt und die ganzen Spieler von World of Warcraft auf ihr neues Spiel wechseln werden. Das sind so die einzigen, weil alles andere hat es einfach noch nicht so gepackt, sich durchzusetzen auf dem Markt. Da zum Beispiel hier The Secret World oder hier Terra. Das sind alles echt gute MMOs und sehr solide MMOs, wo man auch sagen kann, hier Guild Wars genauso. Es ist echt ein schönes MMO und es kostet nicht mal was. Und ich habe jetzt mir von vielen Leuten sagen lassen, in Guild Wars ist gerade irgendwie nichts los, weil die meisten Leute alle wieder WoW spielen.
Guild Wars wäre total langweilig, habe ich auch schon gehört.
Ja, ist ganz schön eingebrochen.
Ja, und das ist halt das Krasse daran, weil die Leute kommen immer wieder zurück, weil sie doch noch sagen, ach, ich guck's mir mal an, dann treffen sie wieder Leute in-game wieder, wo sie schon Jahre nicht mehr gesehen haben und dann spielen sie weiter. Und dieser soziale Faktor ist ja auch dieser stärkste Faktor in dem Spiel. Du lockst ja nicht nur dann ein, weil du was reisen willst, sondern auch weil du mit den Leuten, die du da kennengelernt hast, auch kommunizieren möchtest und ein bisschen was erleben möchtest. Und das darf man nicht unterschätzen. Und darum, das Spiel kann noch locker 2, 3, 4 Jahre laufen. Und man, solange... Seit das Spiel draußen ist, schreien die Leute, das Spiel ist tot. Und es spielen immer noch so viele Leute. Also ist es nicht wirklich tot zu kriegen.
Geglaubte leben länger.
Genau, totgeglaubte leben länger. Gut, dann entfernen wir uns auch mal. Ich hoffe ja, dass wir bei unserem MMO-Podcast dann da sehr genau drauf eingehen können. Ende vom Jahr, zu dem Jahresrückblick. Dann können wir dann richtig, richtig uns drüber auslassen. Ich habe auf meiner Liste jetzt was völlig anderes stehen, nämlich die Franzi hat jetzt ja endlich Assassin's Creed 3 bekommen. Sie hat ja in den letzten Podcasts ja von nichts anderem gesprochen als von Assassin's Creed. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt hast du es ja mal aktiv gespielt und gefällt's dir?
Also ich habe momentan eine Stundenanzeige von, ich glaube mittlerweile sind es 21 Stunden, gestern Mittag waren es 14, habe das Ding seit Dienstag. Und ja, also ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist nicht besser als der zweite Teil. Mir gefiel der zweite Teil definitiv besser. Gerade so von den Emotionen her und von der Hauptstory her. Von der Hauptstory interessiere ich mich eigentlich überhaupt schon gar nicht mehr. Was eigentlich ein recht großer Negativpunkt ist. Die lässt nach mit der Zeit, weil ich weiß nicht, es ist einfach viel zu viel Politik und es interessiert einfach irgendwann nicht mehr, weil irgendwann also es fängt an damit, dass man jemanden spielt, von dem man noch nie was gehört hat. Den spielt man dann erstmal 3 Sequenzen lang. Und ja, ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden, kommt dann raus, dass das der Vater halt von Connor ist und dann fängt man erst an mit Connor in Sequenz 4 oder so. Es gibt insgesamt 12. 12 Sequenzen. Ja, erstmal fängt man dann an mit Connor, wo er dann ein bisschen kleiner ist. Spielt dann so ein bisschen seine Kindheit durch und irgendwann ist er dann auch endlich mal erwachsen, worauf man ja die ganze Zeit gewartet hat. Es fehlt so komplett die diese Epicness, die man in Teil 2 so ein bisschen hatte. Wenn er den Anzug bekommt, ist so ein bisschen so, ja, hier, hast du einen Anzug, bist jetzt Mitglied, wuhu.
Und, ging ja schnell.
Ja, das ist totaler Schwachsinn, ich weiß es nicht, und bei Ezio war das einfach so, diese Anfangssequenz in Teil 2, wenn er mit seinem Bruder dieses Rennen läuft und oben auf dem Dach steht und dann dieses Lied spielt, Ezio's Family, das ist einfach pure Gänsehaut und das fehlt in Assassin's Creed 3 komplett. Die Turmklettereien sind viel zu einfach, man muss einfach nur noch hochklettern. Es gibt viel zu viele Wachen. Ich meine, okay, es spielt ja während der Revolution, die Rotröcke waren halt viel, die Engländer sind halt viel da gewesen, aber es sind viel zu viele. Man kann nichts mehr machen ohne, man kann noch nicht mal mehr die Leute bestechen, dass das runtergeht, dass man nicht mehr gesucht wird, ohne dass man gefunden wird von irgendeinem von denen. Also das ist sehr nervig und man kann keine Rüstung kaufen. Das heißt, man wird irgendwie nicht abgehärteter.
Kurze Frage, das hört sich so ein bisschen nach Teil 1 wieder an, so mit diesen vielen Wachen und
gar
so
nicht.
Und du wirst hast so hart, dass du entdeckt wirst, das hört sich so mehr nach Teil 1 an, da war es doch auch so ähnlich, ne?
Also Teil 1 fand ich, so schlimm fand ich in Teil 1 nicht, ich finde es jetzt in Teil 3 wesentlich schlimmer. Die Wachen, das ist der Hammer, die komplette Karte ist rot. Man geht in keine einzige Sache rein, wo nicht irgendwelche Rotröcke rumrennen.
Die ganze Karte ist rot mit Rotrücken.
Ja, das ist der Hammer. Ja gut, das ist jetzt witzig. Das ist wirklich, also das ist da so ein Punkt, was mich wirklich stört. Das fehlt halt ein bisschen. Aber was ganz cool ist, die Welt ist riesig groß. Das ist eine riesige Mörderwelt. Wer mit der Weitläufigkeit von Brotherhood mit Rom Schwierigkeiten hatte, sollte das Spiel echt weglassen. Das Grenzland, das ist der Knaller. Das ist mindestens, das ist der Hammer. Man hat einmal diese Karte, wo dann das Haus von dem alten Mann ist, der einen dann ausbildet. Dann geht man weiter in ein Grenzland. Dann ist noch Boston. Dann hat Boston noch einen kompletten Untergrund. Dann kommt noch New York. New York hat auch nochmal diesen Untergrund. Also das ist eine riesige Welt, die man entdecken kann. Das ist auch das, was eigentlich so am meisten Spaß macht. Und wo auch bisher kein einziger Teil mithalten konnte. Dass man diese ganze Welt entdeckt, dass man viele Nebenmissionen hat, die man machen kann. Und ich finde Connor halt auch ein toller Held. Also es schlägt natürlich niemand Ezio, weil Ezio ist einfach der Coolste. Aber Connor ist halt auch einfach, ich finde ihn sehr sympathisch. Also er will, ich weiß noch nicht mal, warum er überhaupt Assassine geworden ist. So wenig interessiere ich mich für diese Hauptmission. Ja, irgendwas war da mit seinem Land, weil irgendjemand will sein Land kaufen und er will sein Volk beschützen. Ich glaube deswegen, dass so um den Dreh war das. Ich finde auch diese Animationen, seine Gesichtsanimationen sind sehr schön. Er ist sehr naiv, er ist sehr schüchtern, weil halt wie diese Indianer sind, der kennt sich halt mit nichts aus. Und das finde ich kommt ganz schön rüber. Er ist komplett neu animiert. Also Ezio zum Beispiel hatte ja diese ganzen Körperbewegungen von Altair übernommen. Und Connor ist komplett neu animiert. Und das merkt man, das sieht man, es gibt einem ein ganz anderes Gefühl, weil er läuft ganz anders, er klettert ganz anders, auch wenn das Klettern wirklich einfacher geworden ist. Sie haben die Steuerung überarbeitet, man muss jetzt zum Klettern nicht mehr Andauernd A gedrückt halten. Das ist ganz schön, das macht es auch nochmal einfacher. Das Baumklettern macht um einiges mehr Spaß, als auf den Häusern die ganze Zeit rumzurennen. Das ist sehr schön gemacht. Die Welt, wie gesagt, ist riesig groß, sieht auch wunderschön aus. Also ich spiele es auf der Xbox, kann von der Grafik her wirklich nicht meckern. Dann gibt es ja noch das ist der erste Teil, wo mir die Desmond-Missionen richtig viel Spaß machen. Ansonsten fand ich ihn immer eher so nervig. Aber hier macht das richtig viel Spaß. Also ich bin jetzt einmal nach Sequenz 3 ist es, glaube ich, muss man dann in New York einen Wolkenkratzer hochklettern und das macht richtig, richtig viel Spaß. Desmond sieht auch komischerweise anders aus. Er sieht so ein bisschen abgemagert aus, ein bisschen dünn. Seine Narbe sticht vor allem, also am Mund, die Narbe sticht sehr raus. Das ist auch noch was mich stört. Connor hat keine Narbe. Bin mal gespannt, das kommt vielleicht noch. Ich bin ja erst bei Sequenz. Ich glaube, gestern habe ich Sequenz 8 abgeschlossen. Ich bin bei Sequenz 9 jetzt irgendwo. Ja, ansonsten, also er ist gut, der Teil, er ist solide, man kann ihn definitiv spielen, es macht richtig viel Spaß. Das ist meiner Meinung nach die Hauptsache. Aber dieses Komplettpaket, was man auch von Assassin's Creed eigentlich gewohnt ist, vor allem jetzt gerade nach dem zweiten Teil, fehlt so ein bisschen. Die Emotionen, die man da selbst hineinsteckt, also ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mit Ezio richtig mitgefiebert habe, teilweise dann auch weinen müssen. Ja, ich weine sehr schnell, stimmt, aber... Ja, diese Gänsehaut-Feelings, die fehlen mir halt komplett. Die sind nicht vorhanden in dem Spiel. Aber ansonsten, Hauptstory ist langweilig, die Nebenmissionen machen Spaß, der Rest macht viel Spaß. Ansonsten, ich kann es nur empfehlen, wer die anderen Teile gespielt hat, will den sowieso spielen. Und ansonsten, fangt alle mit Teil 1 an, spielt sie alle durch. Ich finde, es ist immer noch eine super Reihe, meiner Meinung nach.
Was mir gerade aufgefallen ist, du hast mit dem das Größte, wo sie echt aktivst mit geworben haben, das hast du jetzt hier gar nicht ausgeführt,
die Seeschlachten. Die Seeschlachten, um Gottes Willen, die habe ich ja komplett vergessen. Ja. Die sind geil, die sind richtig, richtig, richtig geil gemacht. Das ist der absolute Knaller. Also ich habe meine erste Seeschlacht gemacht und saß nur da, ich so, boah, der Hammer. Die vergesse ich nämlich immer, die maritime Mission, die habe ich noch gar nicht gemacht in Boston, muss ich noch machen. Weil ich ganz schnell nach New York will, weil ich finde das sehr, fand halt New York so interessant. Ja, sehr geil gemacht, die Seeschlachten. Man fängt damit an, dass man halt das Schiff selbst aufbauen musste, wo man nichts von mitgekriegt hat. Das fand ich auch so ein bisschen blöd. Ja, dann, man steht halt da und muss halt erstmal das Schiff antreiben. Also man muss die Segel setzen. Man ist ja Kapitän, man steht nur an diesem Ruder, man sagt es nur, man sagt irgendwie halbes Segel. Dann kann man noch wechseln auf volles Segel. Man hat Geschütze, die man bewegen kann. Einmal so eine Art freie Geschütze, die dann auch nach vorne schießen können. Und dann hat man noch diese Kanonen. Auf jeder Seite von dem Schiff natürlich eine. Und es ist richtig, richtig fordernd. Das hätte ich nicht gedacht. Also gerade dieses Wechseln zwischen halbes Segel und volles Segel, weil bei dem vollen Segel ist das Schiff nicht so wendbar wie bei dem halben Segel. Das ist sehr kompliziert und auch sehr, man muss sehr viel mitdenken. Und das hätte ich nicht erwartet, dass sie das aber so gut machen. Und es funktioniert wirklich und es macht einen Heidenspaß. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ganz vergessen, guck.
Meine konkrete Frage, du sagtest jetzt hier, die Hauptmissionen reizen dich gar nicht, weil die ganze Geschichte dir zu viel ist. Ist das vielleicht einfach mehr auf den amerikanischen Markt abgestimmt? Du weißt ja, die Amis, die stehen ja unheimlich auf ihren Unabhängigkeitskrieg und wie sie von den Engländern gelöst haben. Also ich denke mal, jetzt ein amerikanischer Spieler wird es da total steil drauf gehen, wo ein deutscher Spieler sagt, das interessiert mich nicht, wie die hier die George Washington hier die Rotröcke weggeknallt haben.
Naja, ich bin ja auch Amerika-Fan, ich mag das Land ja eigentlich sehr gerne und interessiere mich auch für die Geschichte von dem Land. Aber ich weiß nicht, es kommt doch alles so ein bisschen zu knapp. Ich habe, wie gesagt, immer noch nicht so wirklich eine Ahnung, worum es überhaupt geht, wer da jetzt generell die Bösen sind, ob die Rotröcke oder nur die Templer die Bösen sind. Das kommt noch nicht so ganz raus. Vielleicht kommt das auch alles noch. Vielleicht ist das im Moment einfach nur so die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch 3-4 Sequenzen, die ich machen muss. Und es kommt ja alles vielleicht. Also ich hoffe, dass es noch dieser Kick am Ende noch kommt und auch gerade die Sache mit Desmond schön abgeschlossen wird und das. Ich gebe das Spiel noch nicht auf. Ja, nee, Desmond soll ja in Teil 4 nicht mehr dabei sein. Das wurde schon von Anfang an gesagt, dass der Assassin's Creed 3 der letzte Teil mit Desmond ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich gebe das Spiel nicht auf, ich gebe auch die Hauptmission nicht auf. Heute mache ich eine kleine Pause, weil ich gestern von morgens bis tatsächlich nachts um 1 komplett durchgespielt habe. Und ich jetzt ein bisschen reizüberflutet bin. Aber ansonsten ist richtig. Also ich habe viel erwartet und habe auch eigentlich viel bekommen. Also das, was ich erwartet habe, habe ich bekommen.
Das ist doch schön.
Ja. Kann's auch nur empfehlen. Ich find's klasse.
Das freut mich zu hören.
Gut. Ja, ich mich auch.
Dann kommen wir zu den letzten beiden Themen hier auf meiner schlauen Liste, die dem Gabriel zugeschrieben sind. Mit welchem möchtest du denn anfangen? Mit FIFA 13 oder mit dem Battlefield Add-on?
FIFA 13.
Okay, dann erleuchte uns über die jedes Jahr rauskommende neue Fassung von FIFA Soccer.
Also du hast in dem Sinne gerade schon wieder das gesagt, was eigentlich der Knackpunkt ist, ne? Man ist irgendwie, finde ich, bei FIFA immer mal wieder spielt. Man spielt es ja nie irgendwie 10 Stunden am Tag, sondern immer mal, wenn man halt Lust hat. Dann ist man halt so nach einem Dreivierteljahr ungefähr drin, sage ich mal, ja? Und dann kannst du schon den neuen Titel kaufen. Ich finde das eigentlich immer zu kurz und eigentlich auch irgendwie, weiß ich nicht, Geldmacherei sind oder sowas, weil das Spiel, FIFA 12 war zum Beispiel richtig, richtig geil, es hat Spaß gemacht, dann kam noch das Add-on für die Euro, das war auch richtig cool und dann halt so 3-4 Monate später kommt schon FIFA 13 und denkst du so, ach, gibst du schon wieder Haufen Geld aus? Bloß gut, man kann halt auch Keys plus kaufen, ich habe das Spiel für 20 Euro bekommen, was halt echt praktisch ist, weil man spart halt knapp 30 Euro, ne? Und ich bin eigentlich eher von FIFA 13 enttäuscht. Also es hat halt Neuerungen, die halt eigentlich an sich ganz gut klangen. Also man hat irgendwie jetzt die Ballkontrolle wird halt immer realistischer. Das heißt, der Spieler verstolpert den Ball halt auch mal. Oder beim Dribbling legt er sich den weiter vor, sodass die gegnerische Abwehr halt besser rankommt. Das ist halt cooler gemacht irgendwie. Muss da ein bisschen Vorsichtiger spielen oder taktischer spielen. Genauso ist halt, gibt es Live-Updates, wenn halt, was ich, neuer verletzt sich, dann ist er halt im Kader auch bei der Mannschaft erstmal nicht drin. Oder wenn er halt irgendeine Maske tragen muss, weil er die Nase gebrochen hätte oder sowas, das ist dann, wird dann halt aktualisiert. Und das finde ich halt eigentlich ganz schön. Man ist halt immer so ein bisschen up to date. Karrieremodus gibt's, da kann man halt auch einen Trainer spielen, also so ein bisschen managermäßig gemacht. Macht mir wiederum aber keinen Spaß. Mein größtes Problem war eigentlich, ich spiele FIFA, wenn ich spiele, bloß online gegen andere, weil das macht mir eigentlich Spaß, so abends gemütlich halt irgendwie mich zu messen mit jemandem, weil gegen Computerspielen auf Dauer ist einfach dann so einfach. Und es gab früher so eine Online-Liga in FIFA 12, die war eigentlich rechtlich einfach zu finden, halt unter Online und dann Online-Liga. Und jetzt ist es halt total versteckt und ich musste erst mit einem Kumpel reden und den fragen, wie er das macht, und der hat es mir dann erklärt. Also das fand ich halt ein bisschen scheiße, weil ich halt, ich spiele halt oft irgendwelche Spiele und dass ich mich dann schon nie zurechtfinde, ist dann schon irgendwo krass. Also es gibt auf jeden Fall Minuspunkte. Grafisch gesehen ist es halt ein bisschen besser geworden von den Spielern her. Also sie sehen halt wirklich nur aus, wie sie halt aussehen. Nur ist halt immer irgendwie, die Zuschauer sind halt die gleichen Blöcke wie bei FIFA 98 fast. Das sind halt keine Menschen, sondern irgendwie so den modellierte Figuren, die halt keine Gesichter haben und nichts so. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Also wenn man darauf achtet, ist da ein bisschen das Flair, fehlt mir da. Und an sich ist es von der Spielweise her, weiß ich nicht, es soll halt schwieriger sein, das ist es halt auf jeden Fall auch, aber es macht halt dementsprechend auch irgendwie weniger Spaß, weil es halt immer mehr eine Simulation abdriftet, was irgendwie so den Freizeitfußball FIFA-Spieler irgendwie dann bestimmt aufstößt. Also die Leute, mit denen ich drüber geschrieben habe, die haben es ja wieder verkauft, die das richtig gekauft haben, weil die halt auch ziemlich enttäuscht waren davon.
Jo, ich kann mal nur so viel sagen, ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, FIFA Soccer zu spielen oder irgendwie eins von diesen Spielen. Erstens, weil ich so nicht der große Sportspiel-Fan bin, und außerdem, weil mir dieses noch taktischere und noch mehr Gerumbel und Gebumbel innerhalb so einem Spiel einfach irgendwann auf den Sack gegangen ist. Weil früher hast du den Ball mit einer Taste abgespielt, mit anderen hast du das geschossen, mit einer hast du das gegrätscht, mit anderen hast du legal den Ball geholt. Das war okay. Und jetzt hier mit hier auf die Position den Ball legen und dann läuft der Spieler dahin und dann läuft der andere da oben hin, dann musst du den anderen dahin bringen und dann wechselst du dahin, und das ist mir irgendwie dann irgendwie zu viel Mathematik innerhalb von dem Spiel. Ja. Also das muss doch nicht sein.
Ich erinnere die Spiele immer mehr an so Street Fighter oder Tekken. Weißt du, ich habe letztens bei Kumpels irgendein FIFA oder PES war es gezockt, und du kommst dir davor, wie als würdest du ja Tekken spielen. Und danach Tekken gespielt und war einfach dasselbe. Also dein Gegenspieler wusste genau, was für Tasten er zu drücken hatte, damit er den Ball in das Tor schießt. Und wenn ich dann da hinkomme, mein Buttonmashing mache, dann habe ich keine Chance. Und das ist für mich ein Street Fighter-Charakter oder ein Tekken-Charakter halt.
Obwohl bei Tekken ja eigentlich Button Machine funktioniert, bei Street Fighter halt weniger, aber bei Tekken schon.
Ja, aber.
Aber ich verstehe den Vergleich halt.
Genau.
Und irgendwo hast du auch recht. Aber. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht machen sie es ja auch wieder besser. Ich verstehe bloß nicht, wenn man alle ein Dreivierteljahr ein neues Spiel raushaut. Neuerungen in Anführungszeichen einführt. Wieso muss man das Menü jedes Mal komplett umstellen? Wieso muss das anders aussehen? Ist es denn so schwer, alte Werte, was gut ist, zu lassen? Das ist total, total sinnlos. Du hast 10 Reiter, weißt du? Du weißt gar nicht, wo du draufklicken sollst. Dir wird nichts erklärt. Du kannst, du hast diese von EA vorgegebene Musik halt von irgendwelchen B-Stars, die halt dann Lieder halt abspielen. Die kannst du nicht ausschalten, und das kotzt mich übelst an. Ich habe keinen Bock, die Mucke dort zu hören. Und es regelt automatisch auch deinen Player runter. Also wenn ich iTunes anhab und das anhab, hast du halt erstens dann runtergeregelt, musst dir die andere Mucke anhören, bis du in-game bist, und in-game ist dann aber wieder dein iTunes so leise, dass du nichts hörst. Das ist total schrecklich. Also es sind so Kleinigkeiten, die mich aufregen.
Ja, die 60 Euro müssen ja irgendwo auch gerechtfertigt sein.
Ja, das ist halt die Cash-Cow.
Was gut ist, inzwischen, wenn du online spielst, was so früher, dann, wenn Avira oder so ein Update hatte und sich im Vordergrund gepoppt hat, ist man aus dem Spiel rausgekommen auf dem Desktop, ist wieder reingegangen und das Spiel war beendet, man hat automatisch verloren, weil man wie abgebrochen hat. Achso, und wenn dir irgendein Update kommt und du bist halt gerade am Gewinnen und kriegst deswegen wieder Minuspunkte, ist halt übelst mies. Jetzt inzwischen kannst du raustappen, ohne dass was passiert. Das finde ich glaube ich, der einzige Punkt, den ich wirklich richtig gut finde. Ich habe FIFA 13 bis jetzt auch nicht wirklich gesuchtet und nicht wirklich viel gespielt, was halt echt stellenweise scheiße ist.
Tja, ich finde so eins finde ich richtig witzig, ey, dass sie die halt jedes Jahr dieses Spiel rausbringen, macht halt ihre alten Spiele so inflationär. Weil du kriegst ja eigentlich jetzt FIFA 12, jetzt wo es 13 da draußen ist, kriegst du jetzt ja, glaube ich, für 10 oder 15 Euro gebraucht hinterhergeworfen. Ja. Und eigentlich kannst du eigentlich, wenn du FIFA-Fan bist und du willst die alle haben, dann wartest du eigentlich immer ein Jahr drauf, dass du dir sie dann kaufst, weil dann kriegst du eh immer von Apfel und Ei hinterhergeschmissen, sobald das Neueste draußen ist. Und das finde ich das Krasse daran. Und dass es halt Leute gibt, die da wirklich jedes Jahr 60 Euro für bezahlen.
Ja, das ist halt die Frage, wo liegt halt der Anspruch von EA? Sind sie halt einfach zu schlecht, um halt jetzt ein Spiel rauszubringen, was halt Langzeitspielspaß bietet? Oder woran liegt das?
EA und Anspruch, die passt nicht mehr zusammen. Ich war letztens auf der Homepage von EA und habe mir da die Spieleliste angeguckt. Und auf einen AAA-Titel kommen da 60 No-Name-Puzzle-Plattformer oder sonst irgendwas. Also ich glaube, EA ist wirklich böse in dieses Casual Gaming abgerutscht.
Beste Beispiel ist ja Sims. Da kommt alle 3 Monate kommt da neues Addon raus.
Oh, so schrecklich, oder? Und die Leute kaufen es, ich verstehe es nicht. Aber das ist halt Mainstream-Spiele sind das.
Ich war im Saturn gewesen, eh vor dem Spieleregal, und da steht da Katy Perrys Klamotten für die Sims. 60 Euro. Ich so, what? Also, wer sich das kauft, der gehört an den Pranger. Also, da müsste an der Kasse müsste eine Sirene aufleuchten und da müsste ein Pfeil aus der Decke geschossen kommen und sagen, der kauft sich gerade Katy Perry Klamotten für 60 Euro, virtuell.
Und die 60 Euro ist ein bisschen viel.
Ja.
Das ist aber komisch. Ein
Vollpreistitel für Klamotten.
Das nur weil Katy ist, Perry ja. draufsteht. Also meine Freundin zum Beispiel, die sammelt ja alles von Sims. Aber das ist das einzige Addon, was sie nicht gekauft hat. Und hat sie auch gesagt, in dem Forum von EA laufen die Leute Sturm gegen diese Scheiße, weil es einfach nur rotziger Geldmacherei-Mist ist. Aber irgendjemand muss sich das ja kaufen. Also irgendjemand muss ja wirklich hier die Kohle in die Hand nehmen und das da hingelegt haben. Sonst hätte es. Also ich verstehe das nicht.
Die zielen auf diese Geschenk-Omas als Zielgruppe drauf. Das ist genauso wie die Filme, die genauso, also ähnlich heißen wie Top-AA-Titel, aber in Wirklichkeit so eine Mexiko-Produktion sind. Einfach Sachen, die gut im Regal aussehen, wo Omas oder Mütter oder Väter, die keine Ahnung haben, dann zugreifen, dann halt da bares Geld hinlegen für Schrott und den dann ihren Kindern schenken. Da auch so Leute zielen die. Und das ist höchst kriminell, finde ich.
Ich finde eigentlich eher, dass Sims inzwischen so die Barbie-Puppe von heute ist. Dass die Leute halt. Also die Sims ist halt ein Spiel, was bevorzugt von Frauen gespielt wird, was ich so nachvollziehen kann. Und die können halt alles ankleiden und machen und einen Kerl kennenlernen und Freundschaften haben. Alles das, was man früher mit der Barbie-Puppe halt selber ausgedacht hat, imaginär in seinem Zimmer, machen die halt jetzt virtuell. Und so ist es halt dann auch mit den Add-ons mit halt Klamotten und sowas. Das ist nichts anderes. Dass das funktioniert, ist irgendwo aber auch logisch.
Ich finde, ich spiele Sims gerne, aber ich kaufe mir dann keine Erweiterungen dafür. Ich lade mir die ganze Kacke umsonst im Internet runter.
Ja, das kannst du ja nicht nur bedingt. Es gibt ja nur bedingt Sachen, die du da umsonst
runterladen aber kannst. Ich habe, glaube ich, jetzt Sims 3 habe ich hier noch rumstehen. Aber ich habe keine einzige. Ich hatte Reiseabenteuer als Erweiterung, ja, aber ansonsten. Ich habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt, weil das ist einfach so ein Spiel. Wenn du das Haus gebaut hast und dein Männchen gebaut hast. Und mal einen Abend damit gespielt hast, hast du da keinen Bock mehr drauf. Jedenfalls ist das bei mir so. Ich spiele das immer mal 1-2 Tage und dann habe ich da schon wieder keinen Nerv mehr für.
Bei mir ist es so, ich habe mir Sims ausgeliehen, in der Videothek habe es gespielt, 2 Stunden, habe dann den Sheet gemacht für Geld.
Ja, genau.
Habe ein riesen Haus gebaut, da hatte ich Spaß dran, das Haus war fertig und dann deinstalliere ich meistens. Also so lange geht halt mein Spielspaß dabei, aber ich bin halt ohne die Zielgruppe, von daher ist es eh egal. Und du inzwischen ja eigentlich fast auch nicht mehr. Weil du bist ja auch nicht die Generation Barbie-Puppe.
Ja.
Halt, weißt du, ich meine, wenn diese 12, 13, 14-jährige Mädchen Sims halt spielen, was die Eltern sagen, ja, okay, dann schenkt man der halt ein Spiel, was halt nicht brutal ist und so, dann ist es halt Sims. Im Grunde ist es ja auch kein schlechtes Spiel, aber.
Also ich habe, wie gesagt, ich glaube, ich habe das jetzt schon seit Jahren nicht mehr gespielt, weil es einfach, wie gesagt, irgendwann wird es langweilig. Ich kann das 1-2 Tage spielen und dann habe ich da keinen Nerv mehr für, genau wie Anno. Ich liebe Anno über alles, aber nach 2-3 Tagen habe ich da keinen Bock mehr zu.
Das geht ja,
weil
mir auch
wir
so.
überflutet sind. Wir sind überflutet. Guck mal, früher haben wir Siedler gespielt. Das habe ich ein Jahr lang gespielt. Da bist du nach der Schule heimgekommen, hast Siedler gespielt. Das würde mir heute nicht mehr einfallen, hier irgendwie 10 Stunden an Siedler zu spielen.
Alarmstufe also, Rot 2.
Ja,
Wochenenden genau. dran verbracht. Juris Rache. Monate dran gespielt. So Spiele gibt's heute nicht mehr.
Ne? Na, die Spiele gibt's vielleicht schon, aber dann kommt halt im nächsten Monat wieder 10 andere Titel, die gut sind. Gucken wir mal an, jetzt kommt diesen Monat, glaube ich, von Mass Effect kommt was Neues raus.
Schon wieder?
Ja, ja, Battlefield liegt jetzt gleich vor der Tür, erzähle ich ja gleich was drüber. Hitman kommt jetzt raus, Assassin's Creed 3, Halo 4. Das sind 5 Titel schon, die relativ großen Namen haben. Und die Leute, die meisten Gamer wollen halt alles ja irgendwo mal angepasst haben. Und sagen wir mal, die meisten kaufen sich ja 3 Spiele davon. Wir haben ja gar nicht so intensiv gespielt.
Jetzt hast du hier gerade eigentlich schon den perfekten Übergang zu deinem nächsten Thema gerade gebaut, ne?
Ja, ich lade dazu.
Kannst du das hier gleich wunderbar hier im Battlefield 3 Aftermath reingrätschen?
Also, das ist, obwohl jetzt halt schon viele über Battlefield 4 sprechen, ne, was ja nächstes Jahr dann anscheinend schon kommen soll, ist es ja noch so, dass für Battlefield 3 wurden insgesamt 5 Add-ons halt, beziehungsweise DLCs halt angekündigt. Und Aftermath ist jetzt das 4. Es geht darum, dass es irgendwie, das ist in der Stadt im Iran, gab es ein Erdbeben und die ganzen Einheiten, die gegnerische und die eigene, sind halt verschüttet und sind halt verwundet und die Waffen sind halt kaputt und die Fahrzeuge sind kaputt und die kommen halt nicht aus dieser Stadt raus. Das bedeutet, es gibt halt ziemlich viele Häuserkämpfe und es gibt nur enge Straßen. Es gibt ganz wenige Fahrzeuge, es sind doch eigentlich bloß zivile Fahrzeuge, die halt mit Hilfe von irgendwelchen Metallplatten halt kugelsicher gemacht werden. Es gibt nicht wirklich viele neue Waffen. Eine sticht aber besonders raus, das ist die Armbrust, die modifiziert werden kann. Erinnert mich ein bisschen an Hawkeyes Armbrust, weil man verschiedene Aufsätze von den Pfeilen halt hat. Man kann halt entweder wie als Art Sniper agieren, man kann als Aufklärer agieren oder halt in den Nahkampf gehen. Mit einer normalen Waffe halt. Es wird verschiedene Spielmodi neue geben. Einer ist besonders cool, finde ich, der heißt Scavenger. In dem Modus starten alle mit einer Pistole ihrer Wahl und können auf der Map halt wegen diesem Erdbeben halt dann Waffen finden und halt sich so mit Vorteil halt erhaschen irgendwie. Kann natürlich cool sein, kann natürlich auch wieder stellenweise unfair gebaut werden, weil bei Battlefield ist das Problem, dass man manchmal in den verschiedenen Mods direkt beim Gegnern spawnt und ja, wenn die halt dann schon die guten Waffen haben und du spawnst halt dort mit der Pistole und das passiert dir 5 Mal, dann hast du halt dann wieder keine Lust drauf. So, es ist halt ein bisschen schwierig und ich bin echt gespannt auf dieses Addon, weil bis jetzt die anderen sind eigentlich ganz cool, wobei ich sagen muss, dass Close Quarters bis jetzt von mir eigentlich am meisten gespielt wird. Was echt richtig Spaß macht.
Das muss ich jetzt sagen, ich finde, jetzt fällt mir das schon ein. Der neue Armored
Kill.
Ja. Finde ich besser wie Close Quarters, weil Close Quarters halt mit diesem Random Spawn, den du eben auch schon angesprochen hast, hat das die komplette Stimmung gekillt. Du kannst in Close Quarters kannst kein taktisches Spiel aufbauen, weil du immer die Gefahr hast, dass hinter dir einer spawnt.
Na, das grundsätzlich ist ja dieser Random Spawn cool, weil du halt kannst halt nicht in deiner Base weggekämpft werden, ne? Das macht halt schon Sinn. Aber ich spiele halt eigentlich nur Gunmaster. Also Gunmaster auf Close Quarters macht mir echt Spaß, weil halt alle die gleichen Chancen haben, weißt
du? Ja, das stimmt auch. Gunmaster, also das Gun Game war ja schon ein altes Spielprinzip eigentlich. Es hat immer Spaß gemacht, weil ich finde, das Gun Game war halt eigentlich nur ein Teil von Close Quarters. Und die anderen, also dieses Rush und dieses Mini-Conquest, beiden Dinger sind so gut wie nicht gut spielbar. Weil halt, ja, jederzeit kann dir einer in den Rücken fallen, egal wie gut du bist.
Ja.
Und gerade in Battlefield, da hätte man einlenken müssen und hätte das rauspatchen müssen, den Random Spawn. Dass man zumindest sagen könnte, okay, man spawnt entweder in der Nähe von einem seiner Flagge oder man spawnt in der Nähe von einem Teammate. Aber komplett random auf der Karte gedroppt zu werden, das ist...
Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber da gibt es ja auch von der Community viel Kritik in der Hinsicht. Ja. Verdiente Kritik. Aber zum Beispiel bei dem Links, bei dem Armored Kill ist die Sache, das macht Spaß, mal, aber wenn ich mir überlege, dass du halt meistens 1,5 Stunden eine Map spielst, weil die Tickets einfach so hoch sind, ist halt nichts Kurzweiliges und das macht mich dann irgendwann echt geistig kaputt. Wenn ich halt dort, was weiß ich, du spielst halt am Abend Battlefield und machst halt ein Spiel und da sind schon mal 1,5 Stunden weg, wo du denkst, so, WTF, was hast du die 1,5 Stunden gemacht, weißt du?
Ja, Armored Kill hat viele Probleme. Macht mehr Spaß, also ich finde, es macht mehr Spaß wie Close Quarters, aber es hat halt zu viele Überwaffen. Das Gunship killt dich aus 200 Meter Entfernung, die Helikopter sind übermächtig geworden, und dann der neue Panzer, der einfach alles wegkotzt, was ihm in die Quere kommt. Ja. Dann das eine Fahrzeug, mit dem sie das alles wieder hätten gut machen müssen, der mobile Raketenwerfer, das ist absolut scheiße, der ist nicht zu gebrauchen.
Ja, richtig. Das ist ja generell das Problem, dass du, wenn du als Infanterist, als Soldat rumrennst und da kommt dir ein Panzer entgegen und du haust dann halt 3 Raketen hinten in den Arsch rein und der geht nicht down, das ist halt scheiße.
Ja, du hast doch keine mehr.
Eben, du hast keine mehr und da tritt sich um und haut dich weg, was? Und das ist halt, sowas nervt mich halt. Also müsste es halt die Regel geben, gezielte Raketenschüsse halt hinten auf die Rückseite und da müsste halt down gehen. Wenn du von vorne brauchst, halt 4, von der Seite halt 3, was weiß ich, keine Ahnung. Es muss halt ein bisschen besser gemacht werden. Und trotzdem muss ich sagen, dass Battlefield für mich eins trotzdem noch der besten Ego-Shooter ist.
Ja, das auf jeden Fall.
Die anderen kommen nicht ran und Call of Duty auch nicht, außer Singleplayer.
Aber kurz nochmal auf Armored Kill. Was ich richtig scheiße fand, ist 64 Spieler auf der Karte. Und da spawnen insgesamt nur 20 Vehikel.
Ja.
Weißt du, das Ding heißt Armored Kill. Es gibt einen extra Modi, wo man nur mit Panzern rumfahren soll und es spawnen nicht genug Panzer fürs Team.
Ja.
Was soll das dann?
Na gut, aber die meisten spielen halt auch nicht Team, sondern die setzen sich in Panzer und fahren weg und denken sich so, oh, ich habe einen Panzer gekriegt. Und das ist halt auch nicht so Sinn der Sache. Das ist halt ein bisschen
schade. Aber selbst dann, wie oft ist es mir passiert, dass ich bei dieser einen Wüstenmap am Anfang alle weggefahren sind, ich komme auf die Karte, hab einen Jeep, fahr los, werd abgeschossen, komm wieder zurück an den Spawn und nichts ist mehr da. Und dann muss ich da erstmal 2 Minuten durch die Walachei laufen, bis ich mal irgendwo wieder hinkomme. Und dann werde ich sofort von einem Panzer abgeschossen, weil ich keinen Panzer habe.
Na, das ist aber Krieg, das ist Echtzeitsimulation.
Ja, aber das ist Echtzeit langweilig.
Ja, na klar, natürlich, das nervt mich halt auch. Ich weiß aber bei Battlefield 3 beim Normalen, als du dort hier bei Heavy Metal die Map. Oder war das Battlefield 2? Bad Company. Auf jeden Fall das war Bad Company. Da musstest du auch, die war so riesengroß, was halt an sich geil ist. Aber du läufst halt ewig. Da läufst du 10 Minuten übers Feld und siehst niemanden, bist dann auf dem Berg und dann ist irgendwo ein Sniper. Dankeschön.
Ja, nee, aber Ella beim Teil 1 war ja genauso. Aber da hattest du noch so ein paar Wege, die halt immer befahren waren, wo du wusstest, wenn ich mich hier hinstelle, kommt irgendwann ein Jeep vorbei oder ein Tank und pickt mich ab. Aber bei Battlefield 3, die Maps, die sind einfach so offen und so viele Wege. Und wenn du da einmal in der Walachei stehst, gehst du in der Walachei. Und wie oft habe ich dann schon Selbstmord gemacht, weil ich keinen Bock hatte, irgendwo hinzulaufen.
Ja.
Das ist nicht der Sinn davon. Wenn man irgendwo abgeschossen wird, sollte man Bacon setzen können, wo man sagt, okay, wenn jetzt in 10 Sekunden keiner um den Bacon ist, dann kann ich zum nächsten Einsatzpunkt abgeholt werden oder ein Paratroop oder irgendwas sein.
Ja. Zu Aftermath noch kurz 2 Infos. Es wird 4 Maps geben, neue. Erstmal. Und die Soldaten sehen auch anders aus. Also so wie die Umgebung zerstört ist, so sehen die Soldaten auch aus. Also die haben halt Verbände und Verletzungen. Und denke mal, dass sich das halt von der Stimmung her bestimmt ganz gut machen wird. Das Problem ist bloß bei Häuserkämpfen, dass du dann auf jedem Haus einen Sniper hast, der halt dann runterschießt. Das wird es halt vielleicht wieder ein bisschen zerstören, die ganze Sache.
Naja. Vielleicht machen sie es schlau und lassen halt die Visiere von den Snipern, die sind ja sehr anfällig für Zerstörung, lassen die auch kaputt gehen.
Ja, natürlich,
ja. Wäre ja mal eine coole Sache, weißt du, so ein zersprungenes Sniperglas, wo du nur die Hälfte drin siehst, wäre doch mal cool. Aber das traue ich dir nicht so.
Nee, das traue ich, glaube ich, auch nicht. Aber ich denke, es wird bestimmt ganz gut werden. Also, jetzt die DLCs sind okay, sind spielbar. Ich habe mir damals das Premium gekauft, das war 50 Euro und da sind alle DLCs drin. Ich hab sogar bis 35 bezahlt wieder bei gamekeys.at. Und dafür war es mir echt wert, das ist in Ordnung. Also kriegst halt so viel Content angeboten, dass es halt wirklich Spaß macht. Und du kannst halt, für jeden ist halt irgendwas dabei. Wenn ich mir Mass Effect 3 dagegen angucke, was ich jetzt mal wieder gespielt habe, das ja, ist halt nicht so doll.
Ja. Gut. Sind wir aber auch ganz schön lange dran. Ein letztes Ding habe ich noch, das möchte ich euch mal fragen, auch wenn das jetzt nicht wirklich was mit Spielen zu tun hat, vielleicht indirekt. Aber das war ja so die Meldung der Woche. Und jetzt will ich mal eure Meinung dazu hören.
Star Wars und Disney.
Genau, ja. Das ist ja fast. Was ist da so, was ist euch da durch den Kopf gegangen, als ihr das gehört habt, dass George Lucas alles an Disney verhökert hat und die ganze Kohle, die er von Disney bekommen hat, gespendet hat?
Super geil. Ich freue mich.
Ja, ich auch.
Ich freue mich da richtig drauf. Ich habe letzte Woche habe ich noch diese Goat hier, The Star Wars That I Used to Know Cover gehört und habe mir gedacht, oh ja, der hat so recht. Weißt du, und dann kam die Woche hier die Meldung und ich habe mich so gefreut. Vor allem Disney kann gute Filme machen. Die ersten drei Flucht der Karibik waren super. Und wenn die Star Wars Anweise so gut machen, dann wäre das klasse.
Die Avengers.
Na, der war scheiße. Also meine Meinung.
Ich fand den genial. Und ich weiß gar nicht, warum sich jetzt alle so aufregen. Ich verstehe das nicht.
Ja,
Das heißt ja nicht, dass die alle in der Disney-Welt leben und dass Leia jetzt eine Disney-Prinzessin ist. Was ein Schwachsinn. Die lassen den komplett, der hat das komplette Studio gekauft. Das heißt nicht, dass die jetzt nur noch Zeichentrickfilme sind. Das ist totaler Bullshit.
Die haben alles gekauft. Die haben
deswegen.
Auch Lucas Games gekauft, ne? Lucas
Arts. Ja, ja.
Die Sache ist halt, ich hab lieber in Star Wars Teil 7, über den man dann streiten kann, als alle 6 Teile nochmal dann in 3D, in 4D, in 5D. Ja. Dann habe ich lieber eine Neuauflage und darüber kann man ja dann auch diskutieren. Aber es wird wenigstens weitergeführt. Und das finde ich halt viel cooler. Und Disney hat Disney umsonst eines der größten Unternehmen der Welt und hat eigentlich bewiesen, dass es können und nicht bloß Trickfilme. Und das vergessen die ganzen Leute. Die haben ja andere Produktionsfirmen drunter. Mir fällt jetzt gerade keins aus dem Kopf ein, ich will doch nicht gucken. Aber
Pixar.
Es ist halt einfach eine riesengroße Firma. Nee, auch für richtige Filme. Gut, jetzt gucke ich doch.
Ja, Evan, die haben doch auch Avengers gemacht. Die haben doch die Marvel Studios gekauft.
Hm.
Ja, aber das ging ja dann trotzdem noch, also das ist ja schöner an Disney, dass die das halt noch dann lassen beim Namen. Es waren ja trotzdem noch die Marvel Studios, weißt du? Es war ja nie offiziell ein Disney-Film.
Ja, ich wollte gerade sagen, und so denke ich, wird das bei Lucas auch sein, bei Lucasfilm.
Das wird da genauso laufen.
Aber guck mal, Miramax ist von denen. Und was war's noch? Ich sehe es gerade nicht. Touchstone Pictures ist auch von denen.
Heißt ja jetzt nicht, dass jetzt, wie gesagt, was sich da alle denken und warum da jetzt alle rumheulen. Ich verstehe das echt nicht.
Nee, es sind ja zum Beispiel Filme wie Con Air, Armageddon oder King Arthur, Verandert durch die Galaxis, das sind alles Disney-Filme. Das wissen die Leute aber nie. Und deswegen denke ich mal, kommt diese Empörung, dass die halt denken, das wird jetzt alles Dreckfilm.
Ich freue mich einfach, dass das Terrorregime von George Lucas endlich rum ist.
Nicht wieder eine Auflage von der Auflage von der Neuauflage.
Ja, konkret, jetzt können endlich mal wieder konkrete Aussagen über zukünftige Filme und so gemacht werden und nicht. George Lucas hat gemeint auf der und der Fan-Convention, dass dann und dann dieses Buch zugelassen wird als offizieller Fan-Fluff. Also, der Mann hat so viele Filme versaut mittlerweile. Der gehört in die Nähmaschine eingeschwemmt. Weißt du?
Ich finde, der macht einfach viel zu viel Geld mit seinen alten Sachen, anstatt mal was Neues zu machen. Das stört.
Das hat er jetzt erkannt.
Genau, und das ist aber auch so. Nicht, dass er jetzt eine Remastered-Version von der Remastered-Version auf Blu-ray rausbringt, wo der Ton besser ist.
Ich muss sagen, ich heb den Hut vom George Lucas, weil er macht es genau richtig, wie die anderen nicht richtig machen. Hier, wie heißt der Ridley Scott mit seinem jetzt hier Alien, wie war das? Prometheus? Mhm. Da kommen nochmal 2 Teile. Ich glaube, der Typ ist Ende 60, 68 Jahre alt und will noch 2 Filme drehen, wo ich so denke, lass es lieber halt so. Du machst dir vielleicht dein Vermächtnis kaputt. Weißt du? Das ist ein super Regisseur gewesen und am Ende bringt er jetzt nochmal 2 Filme raus, die nicht super sind. Und am Ende sagen die Leute so, okay, wer ist das eigentlich? Und er macht es halt richtig. Er hat halt coole Filme gemacht, kauft und spendet auch noch alles.
Ja, das finde ich geil, dass er das alles spendet. Das finde ich ja heftig.
Geil, Lucas halt so. Und das ist halt höchst schön und eigentlich auch ein Vorbild für andere vielleicht.
Also 4 Milliarden waren das, ne?
Ja. 4 Milliarden Euro.
4 Milliarden Euro. Und das alles spenden? Hut ab. Wirklich.
Wer weiß, ob es wirklich die 4 Milliarden waren.
Also wurde gesagt, dass er komplett das
Kann jetzt Geld nicht immer alles so negativ sehen. Also es gibt da schon nette Leute.
Ja, er hat genug auch. Kohle.
Der, ja, der braucht es nicht mehr. Er wird ja weiterhin noch mit 20% an den Einnahmen beteiligt. So sind die 4 Milliarden im Endeffekt.
Ja, da müssen sie halt gute Filme machen. Aber grundsätzlich ist das doch schön. Ich meine, es gibt genug Leute, die halt Haufen verdienen. Ich meine, guckt dir einen Herrn,
wie ist das? Mit Romney an.
Ich wollte eigentlich Dings sagen hier, den Iron Man Schauspieler. Kommt gerade auf den Namen.
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. Wie viel hat er gekriegt für Avengers? Waren das nicht 10 oder 15 Millionen? Ne, 40 Millionen waren es sogar. 40 Millionen hat er gekriegt an Gage, dafür, dass er dort einen Iron Man spielt.
Das ist heftig.
Und das ist nicht heftig, das ist einfach übertrieben und falsch. Ja. Weißt du so, und da sage ich mir, ey, cool. Und George Lucas sagt halt so, ey, 4 Milliarden, scheiß drauf, halt hier habt ihr. Das ist halt echt krass.
Ja. Ja, ich kann nur eins abschließend mal so als meine Meinung mal über dieses, wo ich diese Meldung gelesen habe. Ich habe ja auch bei Facebook auch den Spot auch gelesen. So ist es nicht, aber du kannst drüber witzeln. Aber ich persönlich als Fan sage, ich finde es gut, denn egal ob du was dagegen sagst oder dafür sagst, im Endeffekt geht trotzdem jeder ins Kino rein und guckt sich dann Episode 7, 8, ja. 9 an. Weil er wissen will, ob es scheiße ist, noch so beschissen ist, wie er jeder gedacht hat, oder weil man einfach nur Bock drauf hat, das sich anzugucken und sich danach das feiert. Und dann fängst du auch, wie du gesagt hast, Gabriel, dann fängst du an zu diskutieren über den Film und spätestens dann war es eine gute Sache, denn jetzt kannst du dich auch drauf freuen, für was für Filme sie genau. Wird jetzt hier die Skywalker-Story weitererzählt? Gehen sie ein ganz was Neues? Gucken, machen sie ganz was Neues? Gehen sie endlich mal die ganzen Games mal an? Hier Kyle Katan, also hier sprich Jedi Knights, also Jedi Outcast und so, also in die Richtung. Oder gehst du nach KOTOR, spielst hier die Sachen von Star Wars The Old Republic mehr, so mit Darth Malgus und diese Geschichten. Du kannst jetzt so aus den Vollen schöpfen und alles Mögliche in diesem Universum anpacken und weiterverarbeiten, ohne dass ein George Lucas immer sagt, nein, das will ich nicht, nein, 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 das ist nicht meine Vision, das will ich nicht. Sondern sie können es auch, oder du kannst zum Beispiel Indiana Jones, du könntest jetzt nach dem verfickten Glasschädel-Alien-Gedöns, kannst du jetzt auch mal ein Fate auf Atlantis zum Beispiel bringen. Wo viele Leute sagen, das bitte bringt es raus. Oder Monkey Island kannst du jetzt verfilmen. Du könntest jetzt so geile Sachen machen. Und jetzt ist die Zeit. Und deswegen Chance sehen und nicht schimpfen, sondern Chance sehen und sich freuen, was da kommt.
Weil das ist ja nicht nur Star Wars. Und alleine in dem Star Wars-Universum, da gibt es viel. Da gibt es so viel, was man machen kann und was auch geil wäre auf der Leinwand. Und ich denke nicht, dass Disney sich die Chance nimmt und mit dem ersten Film dann riesen Kacke draus baut. Weil dann geht nämlich auch, wenn die wirklich den ersten Film, den die mit diesen Rechten machen, den die da verhauen, den kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ansonsten geht da keiner mehr rein in die anderen.
Deswegen. Plot von der Episode 7 ist ja auch schon was geleakt. Also laut der Angry Jojo soll es ja so sein, dass also weder Kyle Katarn noch Luke Skywalker weiterverfolgt wird, sondern dass der Film eine Art Knights of the New Republic wird.
Okay.
Also von daher kann es sehr interessant werden, weil du endlich erstens wieder viele Jedi-Ritter hast und zweitens wieder ein Zeitsprung drin ist und der lässt denen so viel Freiheit, dass sie da wirklich guten Storyplot hinzaubern können, der nichts mit der Darth Vader-Story generell zu tun hat.
Was mal schön wäre, weil auch mal weg von den ganzen...
Ja, das war ja das Erfrischende an KOTOR. Das war einfach weit weg. Also
ja, dann sollte man
weit weg.
Sollte man es vielleicht aber nicht Episode 7 nennen unbedingt.
Ja.
Aber halt was willst du sonst 7, machen?
Damit jeder weiß, was gemeint ist.
Was willst du sonst machen? Episode 0.5 kannst du ja wohl schlecht machen.
Ja, die Evox hatten auch einen Episodentitel.
Richtig. Ah. Darum, wie sagt der Comicbuchverkäufer, auch wenn der erste Teil nicht den Leuten so gefällt, wie sie es denn gerne hätten, dann gehen sie halt nur dreimal in den ersten und dann halt nur dreimal in den nächsten und nochmal dreimal in den anderen. Ja. Passiert. Also von daher, man darf eher gespannt sein. Also ich freue mich persönlich. Ich finde es schön, dass es weitergeht und nicht immer nur spekuliert werden muss, ob es denn mal weitergeht, sondern es geht weiter und das finde ich das Gute daran. Und darauf kann man sich freuen, ne?
Ja.
Ja.
Schön. Dann sind wir auch so am Ende. Haben wir auch 1,5 Stunden jetzt verquatscht, was auch schön ist. Wir haben uns ja auch in der Weile ja nicht gehört und nicht hier zusammen hocken können in unserer lustigen, fluffig weichen Runde. Und ja, da können wir jetzt eigentlich dann auch nur noch den Leuten noch einen schönen Tag, Abend, Jahr, Monat, Woche ergänzt, was ich vergessen habe.
Guten Rutsch.
Ja, das noch nicht, wir haben ja noch...
Frohe Weihnachten!
Noch
schöne Ausgabe für Oscars.
Ja, stimmt.
Frohe Ostern! Frohe Ostern! Ja.
Wir hören uns im Jahr wieder.
Bis nächstes Jahr.
Es kommt noch mal einer. Gut, und ich möchte mich dann bedanken hier beim, ja, bei Markobus, der schon uns verlassen musste. Und dann möchte ich mich als nächstes bei der Franzi bedanken für die Teilnahme.
Sehr schön, immer wieder gerne.
Beim Gabriel.
Bitte, bitte.
Und beim Fully. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ja. Und in diesem Sinne, euch dann, ja, noch einen schönen Tag. Bis denn dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.